Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Werbung.
Unsere heutige Folge wird präsentiert von Polk Audio. Es könnte nicht besser laufen. Du hast einen besseren Job bekommen, eine bessere Wohnung, einen besseren Fernseher und vielleicht ein besseres Auto. Du weißt also, wie sich besser anfühlt. Aber weißt du auch, wie besser klingt? Nein? Dann hör dir mal die Lautsprecher von Polk Audio an und wirst schnell merken, so klingt besser. Mehr Informationen findest du auf polkaudio.de.
Würde Jürgen dir das eigentlich, also Jürgen Ventor-Reil, in Anführungsstrichen dein Schlagzeuger, würde er dir das übel nehmen, wenn du ihn dein Schlagzeuger nennst?
Weil es gibt er nennt sich immer selbst, ich bin dein Trommler.
Achso, weil es gibt ja diese Geschichte von Mick Jagger und Charlie Watts und Mick Jagger sagt hier, that's my drummer und Charlie Watts haut ihm ein paar aufs Maul und meinte, I'm not your drummer.
Oh.
Ja.
Oh.
Weil er eben, er ist er. Er ist nicht irgendein Schlagzeuger, der zu jemandem gehört.
Das
sondern,
ist richtig, das ist richtig. So habe ich da noch nie über nachgedacht. Ja. Fuck. Jetzt? Jetzt habe ich das
ja,
so
weiß ich weiß es nicht. Kannst es ja machen.
Du mir eine reinhauen. Bento haut mir beim nächsten, bei der nächsten Probe erstmal eine rein.
Hallo und herzlich willkommen zu der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode.
Mein Gast in der heutigen Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist Miland Mille Petrozza, Kopf der Essener Thrash-Metal-Band Creator. Mille kommt 1967 zur Welt. Seine Eltern emigrieren schon vor seiner Geburt von Italien in die Ruhrpott-Metropole Essen. Genauer Altenessen. Dort im Essener Norden steht die stillgelegte Zeche Karl. Sie wird für Mille und seine Clique in den frühen 80ern zum Anlaufpunkt. Hier haben Creator im Keller bis heute ihren Proberaum. Creator nehmen ihren Anfang in der Schülerband Tyrant, aus denen wird Tormentor und nach zwei Demos und einer Umbesetzung Creator. Seit 1985 hat die Band 14 Studioalben veröffentlicht. Mit Hate über alles erscheint im Sommer 2022 das 15. Nicht nur, dass Creator mit ihrem Sound zu einer der wichtigsten Thrash-Metal-Bands des Planeten geworden sind, gerade Anführer Mille hat sich zum undogmatischen, unprätentiösen Charakterkopf entwickelt. Mille positioniert sich seit Dekaden linkspolitisch und ist schon lange überzeugter Veganer. Und so vielen Metal-Klischees seine Band dank ihrer unabdingbaren Genreverhaftung auch entsprechen mag, so vielen Klischees widerspricht er dann ganz gerne mit seiner zurückhaltenden Art. Und jetzt freue ich mich, Miland Mille Petrozza hier im Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Hallo Mille, schön, dass du da bist.
Hey, das war eine sehr schöne Einleitung.
Das freut mich
gut.
Sehr. Ja. Danke.
Flüssig und auch sehr treffend.
Danke, das freut mich. Ja, ich meine, so habe ich dich ja kennengelernt. Wir kennen uns ja seit ein paar Jahren. Ich habe dich zum ersten Mal, glaube ich, getroffen und zwar vor 13 Jahren in deiner Wohnung in Essen. Da hast du mich empfangen, als du die Promo gemacht hast für euer 12. Album Hordes of Chaos.
Ja, genau. Ja. Genau. So lange ist es schnell. Mein Gott. Ja. Gut, aber die Zeit vergeht, ne? Der Zahn der Zeit.
Ja.
Ist aber,
solange du nicht älter wirst,
nein,
ist ja
nein,
alles gut.
Wir werden ja, also das ist ja nur der Kadaver, ne? Der verwelkt langsam, aber sicher. Da können wir alle nichts dran tun, aber das kommt mir nicht so vor, als wäre es schon so lange her. Also Hordes of Chaos, klar, ist de facto so lange her, aber ja, so lange kennen wir uns schon. 13 Jahre, mein Gott.
Ja. Aber du wohnst ja mittlerweile gar nicht mehr ausschließlich in Essen, oder? Sondern auch in Berlin, richtig?
Genau, ich habe zwei Wohnsitze.
Ja.
Bin in den Sommermonaten meistens hier in Kreuzberg. Mhm. Kommt drauf an, was ich gerade zu tun habe. Manchmal wird mir Berlin dann auch etwas zu hektisch und dann gehe ich zurück nach Essen. Da ist es ein bisschen ruhiger.
Ja, ja, du bist, ich finde es schon bemerkenswert, dass du deiner Heimatstadt doch dann so sehr verhaftet bist. Also der Fakt, dass ihr immer noch euren Proberaum unten in der Zeche Karl habt, der stimmt, oder? Hat sich ja, da was dran
richtig,
geändert?
Aber das ist, hat wirklich echt nur praktische Gründe. Also theoretisch ist es so, dass wir und das ist eigentlich ein guter, das ist ganz nah an wir wohnen eigentlich relativ nah am Düsseldorfer Flughafen. Ja. Unser Schlagzeuger, der ja auch derjenige ist, warum, also meistens muss man ja auch nur proben, weil der Schlagzeuger ja, sich einspielen muss.
Ja.
Und der Schlagzeuger und ich, also Ventor, mein Schlagzeuger und ich, wir wohnen halt noch in Essen. Der Rest der Band kommt mittlerweile aus Frankreich beziehungsweise Finnland. Und ja, und wir proben halt noch vor Konzerten, proben wir halt noch, um wieder so ein Bandgefühl auch zu kriegen. Und dafür ist es dann gut, wenn wir dann in der Zeche Karl sind, da kennen wir die Leute und das ist einfach cool. Und der Proberaum ist mittlerweile auch nicht mehr ganz so... Yeah. Der sieht nicht mehr ganz so Thrash-Metal-mäßig aus wie ja, in den 80ern noch. Wir haben da jetzt wirklich so eine Art Studio eingerichtet, so, wo wir dann auch Demos machen können. Und das ist auch zum Teil unser Lager, so. Und wir haben noch mal ein externes Lager auch in Altenessen. Das hat sich einfach alles so ergeben.
Würde Jürgen dir das eigentlich, also Jürgen Ventor Reil, in Anführungsstrichen dein Schlagzeuger, würde er dir das übel nehmen, wenn du ihn dein Schlagzeuger nennst?
Er nennt sich immer selbst, ich bin dein Trommler.
Ach so, weil es gibt ja diese Geschichte von Mick Jagger und Charlie Watts und Mick Jagger sagt hier, that's my drummer und Charlie Watts haut ihm ein paar aufs Maul und meinte, I'm not your drummer.
Oh.
Ja.
Oh.
Weil er eben, er ist er. Das er ist nicht irgendein Schlagzeuger, der zu jemandem gehört.
Das
sondern,
ist richtig, das ist richtig. So habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ja. Fuck. Jetzt?
Ich weiß es nicht. Du kannst es ja mal.
Lass mir eine reinhauen. Ventor haut mir bei der nächsten Probe erstmal eine rein. Nee, ich glaube, er sagt immer selber, er schreibt immer in den E-Mails immer so, dein Trommler. Mhm. Und deswegen sage ich auch meinen Schlagzeuger.
Ja, also, dass da ein ganz treuer Bund besteht, das ist ja,
ja klar,
nicht von der Hand zu weisen.
Wir kennen uns seit dem Kindergarten, wirklich.
Genau. Also, ja.
Das ist so einer der ersten Menschen, die ich überhaupt bewusst wahrgenommen habe.
Ja, du bist 1967 geboren und zwar auch schon in Essen. Deine Eltern sind aus Italien dahingezogen.
Ja.
Und wie lange lebten die schon da, bevor du dann auf die Welt gekommen bist?
Gute Frage. Da müsste ich jetzt, ich glaube auch seit Anfang der 60er Jahre. Mhm. Du hast gerade gesagt, meine Eltern sind beide aus Italien emigriert. Das stimmt nicht. Meine Mutter ist aus, die ist aus der damaligen, also sie ist aus, kommt aus Zittau, also aus, quasi aus der DDR geflohen sozusagen. Mhm. Die haben sich dann da kennengelernt in einem, wie nannte man das? Wie so eine Art. Die Gastarbeiter und die Flüchtlinge aus der DDR wurden zusammen untergebracht in so einer Art Flüchtlingsheim, würde man wahrscheinlich heute sagen.
Ja.
Sagt man das auch so? Ja, ne?
Wahrscheinlich.
Ja, sagt man so. Meine Eltern haben einen anderen Begriff vorher, der fällt mir jetzt gerade aber nicht ein. Und da haben die sich kennengelernt. Mhm. Und das war 1963, 64 oder so. Meine Eltern sind, meine Mutter ist mit ihrer ganzen Familie aus der DDR nach Essen gezogen und mein Vater alleine als Gastarbeiter.
Okay,
ja. Mit seinem Bruder zusammen damals.
Mit deinem Bruder zusammen. Mhm. Das heißt, der Onkel ist auch in Essen?
Ja, der Onkel ist dann auch ganz früh verstorben.
Ah, okay.
Ja, das war dann, ich weiß ja nicht, also ich habe mit meinem Vater da noch nicht so oft drüber gesprochen, aber ich glaube, das war für viele auch ein ziemlicher, das war, also die Leute, die dann aus Italien nach Deutschland gekommen sind, um da zu arbeiten, unter Tage zu gehen, ich weiß nicht, ob die das sich so vorgestellt haben, dass es so hart wird.
Ja, ja.
Und viele sind dann da wahrscheinlich, ich will jetzt nicht spekulieren, aber ich glaube, das war so, der Bruder meines Vaters war Anfang 30 und hat dann schon irgendwie Krebs bekommen und ist verstorben, so, ne?
Ja.
Und ich glaube schon, dass das, ich weiß nicht, ob die sich das so vorgestellt haben, als sie dann kamen. Und mein Vater ist dann auch einfach da geblieben.
Lief denn in eurem Haushalt zu Hause dann italienische Musik auch gerne?
Domenico Modugno, ja. Adriano Celentano.
Ja.
Dalida, die großen Namen, die liefen alle bei uns zu Hause. Ja. Viele Operetten auch. Meine Mutter mochte das nicht so gerne, aber mein Vater hat das völlig abgefeiert. Also das war so, das sind so die beiden Pole gewesen. Also ja. Mein Vater hat immer so italienische Musik gehört, aber auch hat sich auch total für alles Mögliche interessiert. Also der mochte. Also es war so, es gab zu der Zeit gab es zwei große Fernsehsendungen, Musikfernsehsendungen. Das war einmal Disco, damals Disco 74 oder 72, keine Ahnung, und die Hitparade. Mhm. Und mein Vater hatte so ein Überspielkabel, was er in den Fernseher gesteckt hat und hat das dann mit seinen Kassettenrekorder aufgenommen. Mhm. Und bis zur nächsten Sendung haben wir dann immer diese Sendungen durchgehört quasi. Er hat dann immer quasi dann aufgenommen, wenn der Moderator fertig war. Man hat dann immer noch so, ja, quasi so zum Teil noch das Geklatsche gehört, aber eigentlich waren das immer so diese neuesten Hits, die dann da quasi gespielt wurden. Also mein Vater hat dann alles von Slade, was ja damals auch schon in der Disco, T-Rex, aber dann kam dann auch sowas wie, keine Ahnung, diese ganzen deutschsprachigen Künstler, die waren ja auch in der Disco dann da, in dieser Sendung mit Ilja Richter damals noch. Und das, so bin ich dann quasi musikalisch sozialisiert worden. So, ne? Also quasi populäre Schlager / internationale Glam-Rock Musik.
Glaubst du, dass die Musik, die dein Vater aus seiner Heimat mitgebracht hat, dass das für ihn auch wirklich dann so ein Stück Heimat war, so ein bisschen an die Heimat erinnert hat? Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass der durchaus auch mal Heimweh hatte nach dem sonnigen Italien, jetzt da im grauen Ruhrpott und unter Tage und so.
Denke ich mir. Der hat natürlich nicht darüber gesprochen. Das war die Generation der Leute, die das so alles mit sich selbst ausgemacht haben. So, ne? Wir hatten viele Verwandte noch und auch, wir haben die mal alle Onkel genannt, aber viele von denen waren gar nicht verwandt. Onkel und Tanten halt, ne? Die dann aber gar nicht wirklich Verwandtschaft war, die auch italienisch waren. Und der hat da nicht drüber gesprochen. Mhm. Aber es gibt einen Song von dem Domenico Modugno, der heißt Amare Terra Mea. Und ich glaube, da wird sowas thematisiert in diesem Text. Mhm. Da wird darüber gesprochen, wie du quasi aus deiner Heimat in ein anderes Land gehen musst, wo du gar niemanden kennst. Und eigentlich ist aber deine Heimat, aus der du gekommen bist, wunderschön, nur es gibt keine Arbeit. Ja. Deswegen musst du ins Ruhrgebiet. Ja. das ist so das Schicksal vieler damalige Gastarbeiter gewesen, die haben dann einfach sich damit arrangiert.
Sprichst du auch nicht ein bisschen Italienisch?
Leider überhaupt nicht. Ja. Das hängt damit zusammen, dass meine Eltern zu Hause nur Deutsch gesprochen haben. Mein Vater hat ab und zu schon Italienisch gesprochen, allerdings nur, wenn die italienische Verwandtschaft oder Pseudo-Verwandtschaft kam. Dann haben die untereinander Italienisch gesprochen.
Haben die auch mitgesungen?
Die haben zum Teil mitgesungen, haben auch selber musiziert. Ja. Und was auch interessant war, als ich dann irgendwie in die Grundschule kam, war es ganz normal, als Schüler in eine Italienisch-Klasse gesteckt zu werden. Mhm. Und ich dachte so, okay, jetzt wird mir hier Italienisch sprechen beigebracht. Das war aber nicht der Fall. Die haben aufgrund meines Nachnamens gedacht, dass ich ja auf jeden Fall Italienisch sprechen müsste.
Ja.
Und ich wurde dann einfach in einen italienischen Unterricht gesteckt. Also ich musste dann Mathematik auf Italienisch machen und wusste überhaupt nichts. Und das war dann das wurde damals einfach so gemacht.
Ja.
Und ich konnte dagegen auch nichts tun. Ich musste dann da sitzen und leider, also ich bereue es heute ein bisschen, dass ich kein Italienisch spreche. Ja, aber das hat sich einfach nicht ergeben. Mein Vater war jetzt nicht jemand, der das gut vermitteln konnte oder so, ne? Der dann irgendwie die Nerven hatte, seinem Kind noch Italienisch beizubringen. Mhm. Das war halt nicht so.
Aber also wer sich so mit der italienischen Musiklandschaft nicht so gut auskennt, und da würde ich mich zuzählen, der kennt natürlich am ehesten Adriano Celentano. Mhm. Der hat ja schon 1960 seine erste Platte aufgenommen. Mhm. Und wahrscheinlich auch außerhalb Italiens die größten Erfolge, also der war ja wahrscheinlich derjenige, der außerhalb seiner Heimat die größten Erfolge gefeiert hat, international. Bist du jemand, der sich mit dieser Volksmusik oder dem italienischen Schlager auskennt? Hast du da Platten von? Ist das so eine Sache, die du dir gelegentlich nochmal anhörst? Einfach auch um, in Kindheitserinnerungen zu schwelgen oder sowas?
Also
oder?
erst in den letzten Jahren, so oder sagen wir in den letzten 10 Jahren oder so, beschäftige ich mich intensiv damit. Nicht aus nostalgischen Gründen, sondern eher so aus musik-nerdischen Gründen, weil Adriano Celentano war schon, also beziehungsweise ist, ein ziemlich ernstzunehmender Künstler. Der hat ja schon damals, als er seinen ersten Album gemacht hat, das war ja wie so eine Art italienischer Elvis-Imitator gewesen.
Ja, so, ne? Genau. Hat der ja dann so Teddy-Boy-Musik. Oder ein Song auf seiner ersten Platte heißt sogar Teddy Girl, wenn ich mich nicht irre.
Genau. Und der hatte dann auch so zum Teil richtig, also für die Zeit schon harte Songs. So Swallowtation zum Beispiel, das ist so ein Song, der ist schon richtig harter Rock'n'Roll. Ja, so, ne? Der hat dann auch eine Hippie-Phase gehabt, am Anfang der 70er Jahre, so etwas zu spät, glaube ich. Aber der hat dann diesen Film Yuppie-Doo gemacht, wo er dann auch so einen Ausdruckstanz tanzt und dann dieses Lied Yuppie-Doo ist dann wirklich so ein bisschen so wie so eine italienische Version von Hair. So, ja. Ne? Der hat eigentlich viele Trends so mitgemacht, wurde dann natürlich berühmt durch na klar, Azuro und ja, sowas, ja. Ne? Was dann so wirklich so ein Konsensschlager war. Aber eigentlich ist das schon ein ernstzunehmender Künstler, auch, auch jemand mit Haltung,
ja.
Ne? Der im italienischen Fernsehen viel Kritik auch geäußert hat, was auch nicht immer in der, da in der Landschaft so gern gesehen wurde, ne? In der Medienlandschaft da vor Ort. Von daher würde ich ihn schon als ernstzunehmenden Künstler sehen. Man muss natürlich immer so ein bisschen zurückgehen. Also es gab letztens eine Dokumentation, die ich gesehen habe über die Sängerin Dalida, die auch sehr interessant ist. Die hat auch sehr, sehr, sehr gute Songs gehabt. Das war eine Italienerin, die in Ägypten aufgewachsen ist und dann aber nach Frankreich gegangen ist, glaube ich. Genau, die ist dann nach Paris gegangen. Und die war sehr international und die hat auch sehr, sehr, sehr gute Songs gemacht und auch so wirklich schon zum Teil, die hatten so einen Song, der heißt Gigi Lamoroso, da geht's wirklich, das ist wie so eine Art Musical aufgebaut, wo sie eine ganze Geschichte erzählt, so auch mit Spoken Word Parts und so, das ist ultra interessant, wenn man sich damit ein bisschen mit auseinandersetzt. Und ein bisschen forscht, das gibt gute Künstler da. Also es gab da aus der Zeit, und mein Vater hatte da einen sehr expliziten Geschmack auch. Ne? Der hat das alle, die ganzen Alben noch gehabt, den ganzen Vinylkram. Und da gab es ja dieses Sanremo Festival, was auch sehr zu der Zeit super wichtig war. Und da wurden, das war wie so ein Sängerwettbewerb. Und derjenige, der die meisten Preise da geholt hat, war, glaube ich, Domenico Modugno.
Ja.
Und dementsprechend, es gibt ultra viel zu entdecken.
Das ist gut. Da würde ich mich mal mit auseinandersetzen nach dieser Sendung. Du hast vorhin schon Ilja Richter erwähnt und Disco 74. Und ich glaube, die Sendung, wenn ich mich nicht irre, hieß dann Disco 75.
Genau,
Disco
jedes Jahr.
Ja. Und so Mitte, Ende der 70er startete natürlich diese Disco-Welle, beziehungsweise war dann in Full Bloom. Und da ist ja auch eigentlich niemand drum herum gekommen. Also das war catchy und tanzbar und das fand im Radio statt und eben im TV und natürlich in der Disco. Und selbst du als junger Teenager hast dann auch erst Disco gehört, oder?
Richtig. Ich hatte, na klar, also man hat ja angefangen, wenn man wirklich so klein ist und noch unter 10, dann hört man irgendwas, na, also wie gesagt, was meine Eltern gehört haben, habe ich dann auch gehört.
Ja.
Und irgendwann hatte ich dann aber so einen eigenen Geschmack entwickelt. Das ging dann Richtung Boney M, Baccarat, diese ganzen Sachen von Frank Farian, so, ne? Und daran habe ich mich dann so orientiert. Dann Village People war ich großer Fan. Ja. Und fand aber so immer so Hard Rock und Metal und so, das habe ich immer so gesehen.
Ja, aber wo hast du das denn gesehen überhaupt?
Es gab in den Kaufhäusern,
ja.
Karstadt zum Beispiel, gab es immer so Poster, so wie so eine Art, so diese Poster, die so an so einem komischen Ding, wo man sie immer so
genau, die kann man so durchblättern und dann lagen die unten immer in Rollen mit so Nummern und dann konnte man sich das aussuchen, was man am besten.
Genau. Da habe ich immer so durchgeblättert und dann war dann so ein Star Wars Poster und dann war auch so ein Poster von Ozzy Osbourne, wie der aus dem Klo saß und hier so ein Smiley auf dem Knie hatte.
Ja.
Und ich fand so, Alter, nee. Das und als Status Quo, die sahen dann immer so ganz bedrohlich aus und das war mir alles irgendwie suspekt, so als Kind. Und das, da fand ich schon so diese ganzen Disco-Künstler und Künstlerinnen irgendwie, das war glamouröser und vor Hardrock und Metal so, das war mir so ein bisschen gruselig. Ich weiß nicht warum, ich fand es irgendwie nicht ansprechend als Kind.
Aber das Gute ist ja, dass Kiss tatsächlich einen Disco-Hit hatten, und zwar I Was Made for Loving You.
Genau.
Und ich glaube, der hat für dich so ein bisschen diese Brücke hergestellt, von Disco zu Rock, kann
genau.
das sein?
Genau, absolut, genau so war es. Ich war Comic-Fan und deswegen haben mich Kiss angesprochen. Mhm. Ich fand immer die Cover von denen toll, und aber ich fand die Musik, habe ich mich nie für interessiert. Ich wusste nur, dass es die gab, und dass irgendwelche Eltern, Jugendlichen, die damals so Jeansfesten hatten, wo hinten so Kiss draufgestickt war noch.
Ja.
So, ne? Könnte man übrigens auch mal wieder einführen, oder?
Ja.
Eine bestickte Kutte.
Ja.
Du als Kuttenträger.
Was denn? Ich hab zwei Kutten da im Vorhängen.
Ja, mit oder ohne bestickten Schriftzug?
Ohne. Mach mal. Nur Aufnäher.
Das war eben damals so ein Ding. Ne? Die Leute haben dann quasi so bestickt und dann noch quasi mit so Nieten drumherum und so.
Ja, ja.
Also die waren ultra kreativ, was das betraf. Und das war im Kiss war so ein Logo, was man kannte.
Ja, ja.
Und,
mit oder ohne Runen-SS?
Mit. Mit. Also dieses Runen-SS wurde ja erst abgeschafft, als Kiss dann zum ersten Mal auf Tour kam, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die vor der Dynasty überhaupt schon mal in Europa auf Tour gewesen sind. Da bin ich mir jetzt überhaupt nicht sicher.
Ich kann es dir auch nicht sagen.
Aber ich weiß nur, dass als sie sehr populär wurden, kam dann plötzlich dieses, was ja eigentlich ein Z ist, womit die dann leben mussten. So, ne? Wo ich mir dann denke, hätte mich darauf damals niemand aufmerksam gemacht, ich hätte es echt nicht gewusst.
Ja, ja.
Aber klar, nachvollziehbar und von mir aus auch so, wie es dann passiert ist, richtig, aber jedenfalls Kiss, die kamen dann raus mit ihrem Song I Was Made for Loving You, und der lief dann in der Jugenddisco. Und dann dachte man so, ey, das ist gut, aber das ist ja eigentlich Hardrock. Und habe ich mir gedacht, ich muss mir auch mal ein Kiss-Album holen. Und dann gab es wie damals in so vielen Einkaufszentren noch im Einkaufszentrum so ein LP-Plattenladen damals. Und da gab es so ein Angebot, die Solo-Alben von Kiss. Und damals gab es Dynasty-Album schon, aber ich habe mir zuerst das Solo-Album von Peter Criss geholt.
Ja.
Und das ist ja grauenhaft. Das ist ja nur so Jazz-Kram drauf. So, ne? Ich meine, das ist überhaupt nicht das. Ich glaube, es war nicht mein erstes Album. Mein erstes Album, das ich mir jemals geholt habe, war von Rod Stewart, glaube ich. Oder von Bee Gees, eines von beiden.
Ja.
So, und das erste Hardrock-Album war eben dieses doofe Peter Criss-Album. Was bestimmt auch seine Fans hat, aber ich finde, das ist echt Jazz so, ne? Das ist so komischer Swing-Kram, den ich persönlich nicht so gerne mag. Dann habe ich mir das Dynasty-Album geholt. Und von da ging es dann Richtung Hard Rock Metal. Dann hatte ich einen Freund, der hatte dann damals schon so eine Saxon und Judas Priest Kassette. Hat er mir dann ausgeliehen, und dann ging es Richtung Metal so.
Genau, du bist dann darüber auch Anfang der 80er zu Iron Maiden und Judas Priest gekommen. Und am Ende braucht es ja immer eigentlich jemanden, der bestimmte Platten, bestimmte Bands anschleppt.
Genau.
Und du hattest halt diesen Freund. Gab es auch dann so ein, also du hast LP schon erwähnt. Gab es auch in Essen einen Plattenladen, wo du reingegangen bist, oder gab es tatsächlich nur so LP im Karstadt, wo du dich dann schlau machen konntest?
Ja, pass auf, das anfangs war es nur das. Da gab es nur diese, das war ja ein Kettenladen, ein Kettenplattenladen.
Genau.
Ein LP gab es ja fast in allen Städten in Deutschland, glaube ich. Und da war ich dann immer im Einkaufszentrum Alten Essen damals noch. Waren auch super ausgestattet, da gab es irgendwie alles. Ne?
Ja.
Und der Grund, warum ich überhaupt auf Metal gekommen bin, war, weil ich mit meiner Cousine zum Kiss-Konzert dann durfte für die Dynasty-Tour, und da waren Iron Maiden als Vorgruppe.
Ach.
Ne? Und die hatten dann auch so ein Monster auf dem Cover, und da habe ich mir das auch geholt, und ja, irgendwie ging es von da aus irgendwie so Schlag auf Schlag.
Aber ich glaube, das ist eine Sache, die für kleine Jungs, ich sage jetzt bewusst kleine Jungs und nicht kleine Mädchen, aber für kleine Jungs was Besonderes ist diese ganze Coverwelt von Iron Maiden. Also ich weiß auch noch, dass ich in den 80er Jahren im Spanienurlaub vor den Postkartenständern stand, weil es da Postkarten gab mit den Covern der Iron Maiden Alben und ich halt diese Motive halt so super fand. Und
wie du sagst, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich als Jugendlicher eben so, oder beziehungsweise als unter 10-Jährige noch so Comics gelesen habe. So, ne? Und da waren eben Spider-Man, Batman und all diese Typen. Und diese ganzen Superhelden, diese ganze Marvel-Universum und das Einzige, was wirklich noch in die Richtung ging, war eben Kiss, weil die so aussahen, wie sie aussahen. Und das war wie so eine Art Superhelden, die Musik gemacht haben. Und deswegen hat man sich die angehört.
Wobei man ja vielleicht auch sagen muss, dass Kiss in ihrer Space Demon Outfits ja eigentlich unheimlicher aussahen, als ihre Musik klang. Weil letztendlich steckt da ja schon wahnsinnig viel Pop drin.
Voll. In Kiss. God of Thunder ist der einzige Song, der so ein bisschen gruselig klingt. Ja. Der Rest ist eigentlich eher so, ja, wie du sagst, so eher so Hard Rock aus den 70er Jahren. So, ne? Also irgendwie, die hatten ja auch mal eine Metal-Phase so mit Creatures of the Night oder so. Ich finde, das hat überhaupt nicht funktioniert.
Wie wichtig war denn dieser Freund, der da so Saxon und sowas hatte?
Das war eben so ein Freundeskreis. Also das war Michael Wolf hieß der damals. Der war auch so mal für 10 Minuten bei Creator. Ja. Der hat das immer alles angeschleppt. Der hatte einfach so, keine Ahnung. Der kannte das halt und man hat das dann irgendwie mit so gehört. Man hat sich dann davon anstecken lassen so. Und die Bands, die damals so die ersten Metal-Bands, die ich wirklich gehört habe, das waren Maiden, Priest und Saxon, die drei so. Ja. Und dann ging es Richtung New Wave of British Heavy Metal danach.
Ja, du bist im Dezember 1979 12 Jahre alt geworden.
Oh mein Gott, ja.
Und das heißt, du hast 1980 angefangen, Gitarre zu spielen. Du hast mit 12 ungefähr angefangen, Gitarre zu spielen.
Ja.
Was war der Auslöser? Was war die Motivation dahinter? War das, dass du leidenschaftlich schon gehört hast? Oder war das so?
Pass auf, das war wirklich so ein Ding. Ne? Da müsste ich ein bisschen ausholen, aber ich tue es jetzt einfach mal. mein Vater war auch, der hatte früher in so einer Trio Lorenzo hieß das. Das war so eine italienische Kapelle, nannte man das.
Ja, ja,
das war keine Band, das war eine Kapelle, so eine Tanzkapelle, die hat irgendwo jedes Wochenende in irgendwelchen Kneipen gespielt und so, wo die dann alle sich getroffen haben. Ne? Und da hat er manchmal mitgesungen. Es gab so ein Foto, wo er dann so bei Trio Lorenzo singt. gar nicht, ob es das Ding geworden ist. Jedenfalls war ich damals totaler Fan von so Bruce Lee und viele von meinen Freunden waren so im Karateverein, damals so ein Kung-Fu und bla. Und ich fand das in der Zeit lang auch ganz gut. Und ich hau es jetzt raus, okay?
Ja, bitte, ja.
Ich habe zu meinem Vater gesagt, ich möchte in den Karateverein. Mhm. Und dann meinte er so, auf gar keinen Fall. Hinterher verklopfst du mich dann oder so. Ne? Ja. Und ich so, nein, würde ich doch niemals machen. Er meinte, dann hat er ja gesagt, so, da war ich vielleicht 8 oder 9 oder so. Und ich bezahle dir den Karateverein nicht. Ich glaube, er hat dann Angst gehabt, dass ich gewalttätig würde.
Ja.
Er meinte, Gitarrenkurs würde ich dir bezahlen.
Ja.
Und ich so, nee, will ich nicht, Gitarre will ich nicht. Weil er hatte eine Gitarre zu Hause, aber die hatte so hohe Saiten und das tat immer weh. Ja. Ich meine, Gitarrenkurs will ich nicht, Karateverein und sonst nichts. Ne? Mhm. Und dann wurde ich 12. Und dann habe ich mich selber für Gitarren und dann habe ich mich dafür interessiert, Gitarre zu spielen.
Ja.
Dann bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, ey, du hast doch gesagt, das war dann schon 3-4 Jahre her, du bezahlst mir den Gitarrenkurs jetzt, bitte. Ja. Und dann hat er es gemacht.
Ne? Das ist natürlich.
Halbes Jahr, halbes Jahr war ich da dran. Ja. Gitarrenkurs auch damals mit diesem besagten Michael Wolf, der dann mir quasi immer seine Gitarre, weil ich hatte keine Akustikgitarre, er hatte eine und habe ich die immer mitgenommen. Wir hatten dann beide quasi eine Gitarre für den Gitarrenkurs. Er ist an anderen Tagen gegangen als ich. auf der Gitarre war ein KISS-Aufkleber, daran kann ich mich noch erinnern. Mhm. Die war, und dieses, dieser Gitarrenkurs, der fand auch in diesem Einkaufszentrum Alten Essen statt. Ja. Mein Radius war klein zu dem Zeitpunkt, das war alles in Alten Essen.
Weißt du noch, wann, also du hast gesagt, du warst ein halbes Jahr in diesem Gitarrenkurs, hast du dann gedacht so, nee, das ist nicht das Richtige, ich mache jetzt alleine weiter?
Pass auf,
und vor allem, du hast gerade halt auch die Akustikgitarre erwähnt, aber du hast ja E-Gitarrenmusik gehört. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass deine Leidenschaft oder dein Interesse ja eigentlich eher der E-Gitarre gegolten
richtig,
hätte, oder?
Richtig, und da habe ich auch einen Disput mit dem Gitarrenlehrer damals gehabt. Das war so, das war so ein Kurs, da waren so 5-6 Leute und alle mit einer Akustikgitarre. Mhm. Und ich war da so nicht einer der Besten. So. Und das war angeschlossen an so ein Musikaliengeschäft. So. Also war damals im Einkaufszentrum gab es sogar einen Laden, wo man elektrische Gitarren kaufen konnte. Mhm. Und in diesem Kursraum hing ein Ibanez-Plakat oder ein Gibson-Plakat, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da Ace Frehley irgendwie mit seiner Les Paul irgendwie. Und ich bin zum Gitarrenlehrer gegangen und meinte so, echt, wir haben dann, was weiß ich, wir haben dann This Land is Your Land, solche also Sachen.
Simple
diese Sachen von Peter Borsch.
Ja.
Peter Borsch Gitarrenbuch-Sachen. Ja. Blowing in the Wind.
Ja.
Solche Lieder gelernt. Und ich habe dem Gitarrenlehrer gesagt: So, ey, können wir nicht mal was von Kiss? Na, und dann habe ich erst viele gezeigt. Und der Typ hat damals zu mir gesagt: So, ja, du bist mir der Richtige. Kannst nichts und irgendwann mal mit einer dicken Les Paul auf der Bühne stehen. So. Ich so, ja, das ist eigentlich mein Ziel. So. Das fand er aber nicht gut. Ja, er wollte natürlich, dass ich so diese doofen Lieder da lerne. Und die konnte ich, die haben mich nicht interessiert, deswegen war ich nur so halb gut. Mhm. Und ja, du hast recht, Akustikgitarre war mir dann auch etwas zu, ich möchte nicht sagen, zu kompliziert. Ich kann so ein bisschen Akustikgitarre spielen, aber ich spiele immer noch sehr unsauber. Ne?
Ja.
Wenn ich zum Beispiel heute in der heutigen Zeit, um jetzt mal den Bogen spannen zur heutigen Zeit, wenn ich jetzt Sachen komponiere, die so ein Akustik-Intro haben, dann lasse ich das Sammy oder einen oder auch jetzt mittlerweile Fred spielen, weil die können einfach besser Akustikgitarre spielen als ich. Und dadurch, dass ich dann so gemerkt habe, das ist nichts für mich, Akustikgitarre, habe ich mir dann auch, dann gab es ein Sonderangebot bei diesem, also es gab ein Sonderangebot in diesem besagten Musikalienladen, wo eine Gitarre 200 D-Mark damals gekostet hat. Aber es gab noch einen anderen Gitarrenladen in der Essener Innenstadt, der eine Les Paul-Kopie von einer Firma namens Bird verkauft hat, die auch 200 D-Mark gekostet hat. Ich habe mir diese Bird geholt. Das hat also quasi das, was der Typ prophezeit hat, da dieser komische Gitarrenlehrer, hatte ich dann plötzlich eine Les Paul umhängen, die allerdings irgendeine japanische Kopie davon. Ja. Ne? Das ging damals noch. Und die habe ich mir dann gekauft und das war dann meine erste richtige E-Gitarre. Ich hatte vorher schon eine, die war aber so, das war so eine. So eine
wie deine.
Also diese Wertheim, die hatte ich damals. Ja. Ne? Die habe ich mir dann modifiziert. Ich habe dann quasi die Gitarre, dann diesen Sunburst, dieses schöne Sunburst, habe ich dann weggemacht und habe dann wie die Gitarre so mit so Klebestreifen, wie damals Eddie Van Halen hatte, so, habe ich mir die gemacht. Aber die klang halt nicht gut.
Ja.
Und das war meine erste E-Gitarre. Und dann ging auch die Band los. Dann hatten wir so einen Proberaum im Keller bei diesem Michael.
Darf ich ganz kurz eben dazwischen fragen? Du hast gerade gesagt, du spielst bis heute die Akustikgitarre unsauber. Mhm. Aber du bist ja schon ein sauberer E-Gitarrist. Mhm. Warum spielt man die Akustikgitarre unsauber, wenn man doch die E-Gitarre sauber beherrscht?
Ja, ich glaube, ich glaube, ich könnte die auch schon besser spielen, wenn ich mir ein bisschen Mühe geben würde. Okay. Aber dann müsste ich die hier oben hinhängen und so. Ich glaube, da bin ich einfach so ein bisschen faul. Vor allen Dingen, wenn ich sowieso so gute Musiker in der Band habe, dann muss ich das ja nicht selber so halb gut spielen und die machen es dann perfekt. Weißt du? E-Gitarre ist einfach viel, viel einfacher.
Okay.
Das kann. Also so gerade so ein verzerrter Sound und so, das ist relativ relativ simpel.
Gut. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Bitte fahre fort.
Was war noch?
Wo
war
ich? Du hast gesagt, dann ging es auch schon mit der Band.
Ja, genau.
Los.
Also die Band ist eigentlich nur so entstanden, dadurch, dass mein Schlagzeuger damals, also mein Schlagzeuger.
Dein Schlagzeuger.
Wieder. Jürgen Ventorei. Der hatte zur Konfirmation hat er ein Schlagzeug bekommen.
Ja.
Und das war die Geburtsstunde quasi der Band. Das war 1982.
Der Band Tyrant.
Ja, oder ich glaube, wir hatten auch noch gar keinen Namen.
Okay.
Und wir sind dann in den Keller gegangen von diesem Michael Wulff, dessen Eltern einen Getränkehandel hatten.
Ja.
Und die hatten so einen Keller. Den mussten wir quasi renovieren.
Mhm.
Und dafür durften wir dann in diesem Keller proben.
Mhm.
Dieses Sonderangebot dieser Gitarre hat, ich glaube, insgesamt 5 Leute dazu gebracht, 4 oder 5 Leute dazu gebracht, dass sie sich die gekauft haben. Und wir hatten dann 5 Gitarristen. Oder wir hatten 4 Gitarristen. Warte mal, 1, 2, 3, 4. Ja, wir hatten 4 Gitarristen und einen Bassisten in der Band. Und wir haben dann geprobt, wir haben dann angefangen zu proben. Also wir hatten dann erstmal diesen Keller da, der dann irgendwie wann nicht mehr renoviert wurde, den haben wir ausgeschachtet und haben dann da irgendwelche Eierkartons an die Wände gemacht und so weiter. Das war dann so, irgendwann war das ein Proberaum und wir haben dann mein Schlagzeuger, also Jürgen Ventorell hatte das Schlagzeug dann da aufgebaut und wir haben dann zu 5 oder 6 so voll Musik gemacht.
Ja. Ja.
Und das war natürlich ein bisschen unbefriedigend, weil wir konnten ja alle gar nichts. Das war die erste Probe. Da waren wir noch zu 6 da drin oder so. Ne? Bei der zweiten Probe kamen dann 2 schon nicht mehr.
Ja.
Bei der dritten kam dann plötzlich der Michael Wulff, der eigentlich in dessen Eltern Keller wir ja eigentlich geprobt haben, der kam dann schon nicht mehr zur Probe, der ist dann ausgestiegen. Dann war nur noch Ventor, mein damaliger Bassist Rob Fioretti, der dann auch die ersten 5 oder 6 Platten mitgemacht hat. Und ich war dann nur noch, wir waren dann plötzlich nur noch ein Trio und haben dann da geprobt. Und irgendwann kam die Mutter von diesem Michael Wulff in den Keller und meinte so, ja, ihr könnt jetzt hier auch nicht mehr proben, weil der Michael spielt ja nicht mehr in der Band. Ja. Dann sind wir rausgeflogen. Ja. Und dann mussten wir uns einen neuen Proberaum suchen und es hat auch irgendwie geklappt. Irgendwie sind wir dann immer irgendwo in irgendwelchen Jugendzentren untergekommen. Einmal haben wir noch in so einer Schule geprobt und so. Es ging immer irgendwie.
Und irgendwann war es dann aber die Band Tyrant. So
ja, nee,
dann,
immer noch nicht.
Immer noch nicht.
Nee, wir haben dann quasi Platten nachgespielt. Wir haben dann die British Steel von Judas Priest nachgespielt komplett. Ja. Dann haben wir so eigene Songs gemacht, die waren aber auch nicht so besonders gut und irgendwie wollte keiner singen. Mhm. Dann haben wir noch immer so einen Sänger gesucht und dann meinte Ventor irgendwann, ich bin ja ein Sänger, und dann haben wir einen Schlagzeuger gesucht, haben wir keinen guten Schlagzeuger gefunden. Und dann ging das so hin und her, und dann hatten wir einen Sänger und der kam dann aber nie zur Probe und beim ersten Auftritt wollten wir dann ohne den spielen, aber dann kam er doch noch beim Auftritt, obwohl wir die ganze Zeit das Set so eingeprobt haben ohne ihn und dann ist er aber am Tag des Auftritts kam er dann doch. Dann haben wir unseren ersten Auftritt gespielt und dann hat er jeden Einsatz verpasst und sowas alles. Also es war alles so, es war alles noch nicht richtig Band. So,
was,
ne?
Was habt ihr denn gespielt? Habt ihr die Songs gespielt, die dann später auf dem Tormentor-Demo gelandet sind?
Nein,
habt ihr Cover-Songs gespielt? Oder?
Also der allererste Auftritt, ich weiß gar nicht, wie hießen wir denn da? Ich weiß es nicht mehr genau. Entweder war das schon Tyrant oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir so einen Auftritt gemacht. Da haben wir die zur Hälfte so Judas Priest Cover.
Mhm.
Dann haben wir Twisted Sister gecovert.
Mhm.
Dann haben wir Steppenwolf einen Song gehabt. Und was denn noch? Accept haben wir einen Song gecovert. I'm a Rebel. Das kann mich noch dran erinnern, komischerweise. Ja. Und dann hatten wir so eigene Songs, die waren aber ganz schlecht. Ja. Ein Lied hieß Shoot Them in the Head. Ja, sowas, weißt du, so ganz, ganz grauenhafter Quatsch. Ein Lied hieß Shellshock, damit haben wir sogar angefangen. Daran kann ich mich sogar noch erinnern, könnte ich sogar noch vorspielen. Leider gibt es davon keine Tapes. Ja. Das waren so ganz komische, das waren ganz komische Songs. Das war auch kein richtiger Thrash-Metal, das war so... So ganz komischer Metal. So. Ja,
zu dem Zeitpunkt, als das, was vielleicht Tyrant hieß oder auch noch nicht, war ja der Thrash Metal ja eigentlich auch noch gar nicht wirklich.
Nee, der war noch nicht erfunden. Nee, der war noch gar nicht richtig.
Genau, ja, genau.
Ich glaube, da gab es schon die erste Metallica. Ich glaube, kann auch sein, dass wir sogar Metal Militia hieß man im ersten Auftritt. Nach einem Song auf der ersten Metallica. Ja.
Wobei ich fragen wollte, ist Tyrant denn nach einem Song vom 76er Priest-Album Wings of Destiny?
Tyrant, genau. Tyrant, ja. Capture of Humanity. ja, das ist, danach haben wir uns benannt und ich glaube, der erste Auftritt war, und da kam gerade die erste Metallica. Das müsste dann 1983 gewesen sein. Die erste Metallica
kam 1983, genau.
Die Band hieß dann Metal Militia, ganz kurz.
Ah, okay.
Und danach erst Tyrant. Ach so. Oder danach hieß sie, glaube ich, schon Tormentor. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist alles so, ist alles so blurry, weißt du? Ja. Wir haben uns dann immer so, wenn wir gesehen haben, okay, die Band, da ist jetzt eine Lieblingsband, da kann man einen Song und davon kann man sich jetzt den Titel, weil wir nicht genau wussten, wie die Band heißen soll. Und es war ja immer ein anderes Line-Up. Dann hatten wir, also die Core-Band war immer Ventor, Rob und ich. Hm. Und dann war eben dieser Sänger dabei. Ne? Und Manfred Rehberg hieß der. Den haben wir nach dem ersten Auftritt dann echt rausgeschmissen, weil es ging nicht klar. Ne? Und danach haben Ventor und ich uns immer diese Songs so, beziehungsweise die da haben wir uns das geteilt. Hm. Und ich glaube, dann haben wir die Venom-Platte gehört. Die erste, ja. Black Metal oder Welcome to Hell, einer von beiden. Und dann haben wir den Sound verändert. Dann haben wir erst gesagt, okay, jetzt komm, wir machen jetzt sowas wie Venom.
Ja, genau, weil Venom haben ja letztendlich gezeigt, dass es halt härter und räudiger noch geht. Und dass man halt auch ganz anders auftreten kann. Also viel. Und zu der Zeit hast du dich natürlich auch sehr verändert. Also du hast halt angefangen, keine Ahnung, enge Jeans zu tragen und lange Haare, Bikerlederjacke, Camouflage-Klamotten, Bandshirts und so. Mhm. Und deine Kumpels sahen ja alle auch ähnlich aus und nicht viel adretter. Mhm. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt?
Ich fand das super. Meine Eltern waren immer sehr supportive, was sowas betraf. Ja. Also die waren immer so, Hauptsache, der macht irgendwas.
Ja.
Weißt du? Und gerade weil es mit Musik zu tun hatte, fand ich es eh toll.
Ja.
Ne? Die waren auch beim ersten Auftritt dabei. Ja. Die sind auch dann zum Rock Hard Festival gekommen und so. Die haben sich immer gefreut. Die fanden das immer super. Die haben ja sogar dann, als es dann so ein bisschen ernster wurde mit der Band, also die erste Gitarre war eben diese Bird.
Ja.
Und dann wollte ich eine Ibanez Destroyer, weil der Typ von Iron Maiden eine Ibanez Destroyer gespielt hat. Mhm. Und die hat aber 800 D-Mark gekostet und ich habe mir das echt zusammengespart. Ich habe einen Job gehabt, ich habe Rezepte ausgefahren in so einer Apotheke und habe dann ultra gespart. So, ne? Und dann hatte ich schon so 600 D-Mark und meine Eltern haben mir noch die anderen 200 D-Mark dazu gesponsert und so. Also es war immer alles super und die haben sich auch voll gefreut, als sie ankamen, die Gitarre und so. Und dann wurde es so richtig professionell. Dann hatte ich so eine Ibanez Destroyer plötzlich und war voll King. So, ne?
Das ist natürlich, also Hut ab, das ist natürlich sehr nett.
Ja, voll.
Ja.
Und deswegen sage ich da, das ist so, also alles, was, diese Probleme hatte ich nicht. Ich musste nie gegen meine Eltern, in der Form musste ich nie gegen meine Eltern rebellieren. Die Rebellion kam dann später so ein bisschen, weil da gab es Autoritätsprobleme. Mein Vater war natürlich der Herr im Haus und wenn du als Teenager dann quasi zu spät nach Hause kommst, dann gab es Probleme. So, ne?
Also aus Tyrant wurden Tormentor und genau, das sind du und Bassist Rob Fioretti, der übrigens auch ebenfalls einen italienischen Vater hat, ne? Und eben Jürgen Reil am Schlagzeug. Mhm. Und der hält dir bis heute die Treue. Und auf einem Foto, da seid ihr drei drauf. So blass geschminkt, mit so schwarzem Augen-Make-up und dann so einer Nietenkluft, die ein bisschen aussieht wie Rob Halford, ein bisschen wie Kronos von Venom. Und 1984 nehmt ihr zwei Demos auf Kassette auf. Was war das für eine Zeit damals, als ihr so langsam anfingt, euch so als Band und auch eure Musik so ein bisschen zu professionalisieren, muss man ja mal sagen. Also man unternimmt ja Schritte, um A, Songs zu schreiben, B, sie dann auch aufzunehmen, C, Bandfotos machen zu lassen im Outfit. Mhm. Also das sind ja alles Schritte, die so, wo Leute es ja ernster jetzt meinen.
Mhm. Das hatte echt völlig triviale Gründe, ehrlich gesagt. Du musst dir vorstellen, es gab dann eben in dieser Zeit gab es eben dieses Tape-Trading. Und man hat sich dann immer so wirklich Briefe geschrieben. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich immer so totales Interesse daran hatte, irgendwelche Merciful Fate oder Hyrax-Demos geschickt zu bekommen aus Amerika und habe dann die Bands direkt angeschrieben und habe denen dann auch im Brief quasi dann angedeutet. Und übrigens, ich habe auch eine Band.
Ja.
Und dann haben die natürlich geschrieben, dann schick doch mal was.
Ja.
Und dann haben wir das erste Demo aufgenommen. Das war so ein Proberaum-Tape.
Ja.
Blitzkrieg hieß das damals. Blitzkrieg 84 oder 83, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum das so hieß.
Vielleicht ist, ich, wegen der Band. Vielleicht
wegen der Band, ja, wahrscheinlich. Da gab es eine Band namens Blitzkrieg und dann gab es auch ein Lied.
Metallica haben ja auch den Song Blitzkrieg.
Ja, der war übrigens, eine Coverversion von
Blitzkrieg.
Genau. Ja, genau. Wahrscheinlich, weil das so ein, das hieß dann einfach so. Und jedenfalls, das haben wir dann im Proberaum aufgenommen mit dem Kassettenrekorder und dann irgendwann haben wir so einen Typen kennengelernt, der dann hinterher auch unser Soundmann wurde. Der kannte jemanden, der einen Vierspurrekorder hatte. Und in der Zeche Karl hatten wir dann den Vierspurrekorder aufgebaut und haben dann das erste Album das erste Demo End of the World aufgenommen, um eben das jetzt an irgendwelche Leute nach Amerika oder nach Brasilien oder was weiß ich vorhin zu schicken zu können, damit die uns dann quasi von ihren Tapes was schicken oder von ihren Soundboard-Tapes, weil da Nasty Savage in Florida gespielt haben oder was weiß ich. Da nimmt man Tauschmaterial.
Aber jetzt mich würde mal interessieren, wo denn jetzt da überhaupt die Kontakte herkamen? Ist das so, dass du dann schon erste Platten hattest, wo du dann quasi an die Adresse, die da so drauf stand, geschrieben hast? Weil zu der Zeit, als ihr mit der Band angefangen habt und so, also da gab es ja dann, also 1981 wurde eben das britische Magazin Kerrang gegründet, was wahrscheinlich jetzt in Altenessen nicht zwangsläufig oder problemlos zu bekommen war. Aber immerhin wurde ja auch der Metal Hammer 83 dann publiziert und das Rock Hard mit Sitz in Dortmund, also um die Ecke quasi.
Genau.
Und waren das damals schon wichtige Publikationen für euch? Habt ihr dann die Magazine gelesen und euch im Zweifel darin dann wiedererkannt und über die Musik, die ihr hören wolltet, auch erfahren können?
Ja, das Kerrang-Magazin, da konnte man viele Adressen
rausholen. Aber wo hast du das denn her?
Am Bahnhof.
Am Bahnhof tatsächlich, okay.
Oder das Artschock.
Ja.
Artschock-Magazin, das konnte ich lesen, weil das so holländisch, das ist so ähnlich wie, das kann man entziffern. Und die beiden Magazine habe ich oft gelesen. Und dann gab es, was auch noch wichtig war, Insider hieß der Laden, das war so ein Plattenladen, damals geführt von Axel Tuberville. Sagt dir der was?
Nee.
Der hat damals Arc Records hat er Arc Records gehabt? Oder auf jeden Fall hat er die ersten Sepultura-Platten veröffentlicht. Also diese Morbid Visions und so, diese ganz, ganz ersten Sepultura-Sachen hat er veröffentlicht. Das war so der Treffpunkt. Das war so ein Plattenladen, wo es nur Heavy Metal gab. Da hat man alles gefunden, kam man rein und plötzlich lief da die erste Metallica und ich so, oh wow, was ist das denn? Und die haben sich plötzlich auch alle gekauft, so alle so, ey, das muss man, das hat auch alles auf den Punkt gebracht. Und dann hat man die Bands einfach angeschrieben, so Possessed habe ich, ich weiß noch, dann als die erste Possessed rauskam, ich habe die Band einfach angeschrieben, so, ne? So.
Ja, du bist 15 als Tormentor loslegen und 17, als ihr euch dann in Creator umbenennt und umbesetzt. Mhm. Und Thrash Metal ist damals ja noch wirklich eine komplett neue Angelegenheit. Also so die US-Größen Anthrax haben erst 1984 ihr Debüt veröffentlicht, dann Metallica eben immerhin schon 1983, ebenso wie Slayer auch. Und Megadeth, Exodus und in Lateinamerika, also Brasilien eben Sepultura dann 1985. Das Jahr eben, in dem auch schon Endless Pain, das Creator-Debüt rauskommt. Wie bitte habt ihr das überhaupt hinbekommen, also ihr so als, in Anführungsstrichen, isolierte Arbeiterklasse-Kids in Altenessen so früh, essentieller Teil dieses sich noch in der Wiege befindenden Genres zu werden? Also, ich meine, wusstest du von der US-Bewegung und was da so geht und so?
Doch, absolut. Ja, ja. Also, das waren, klar, wir wussten auch von der von der belgischen Bewegung. Wir wussten, dass es da Acid gab, da gab es Ostrogoth und da gab es ganz viele Bands. Und wir wussten, dass das überall war. Wir wussten das irgendwie. Und Dänemark war auch groß, weil da gab es Massive Fate und diverse andere Bands. Und die Fanzines wurden uns alle immer so zugeschickt, ne? Weil wir haben ja die Fanzines auch gesammelt zum Teil. Und plötzlich, wenn du Demo raus hast, wirst du plötzlich auch von diesen Fanzines interviewt. Und ich habe da wirklich so per Hand die Fragen dann beantwortet. Und dann habe ich das gelesen, so, boah, guck mal hier, wir sind in so einem Fanzine drin. Und boah, das fanden wir ganz super. Und irgendwie war es so, dass wir uns aber trotzdem noch nicht daran getraut haben, ein Album aufzunehmen. Mhm. Unsere damals, also wir haben ja damals schon so ein bisschen auch mit diesen Sodom, also mit Sodom zu tun gehabt.
Ja,
ne?
Genau. Und, aus der Nachbarschaft auch Gelsenkirchen.
Aber das war ja, Sodom waren ja so eine Band, die haben ja nicht gesagt, dass sie Sodom sind. Also dieser Freund Michael Wulff, der hatte auf der Berufsschule jemanden, der meinte immer so, ich habe da Kumpels, das sind Sodom, aber es war der selber, das war der Chris Witchhunter, der war auch auf der Berufsschule. Der hat aber immer so getan, als wäre er das nicht, um das nochmal ein bisschen mysteriöser zu machen. Und irgendwann kamen die dann aber so, wir hatten dann so einen Abhängort, so einen Schuppen beim Kumpel von uns, der dann hinterher als Grave Violator bekannt wurde. Die kamen dann dahin und die waren beim ersten, also beim zweiten Creator-Konzert, als wir die Band Living Death supportet haben. Also das war ein zweiten Tormentor-Konzert und dann waren die da im Publikum und haben mich dann gesehen und die suchten zu der Zeit einen Gitarristen.
Ja.
Dann sind sie in den Proberaum gekommen und haben gesagt, wir machen ein Album, willst du nicht Gitarre spielen? Und dann bin ich dahin und es war irgendwie nicht mein Ding und ich wollte ein eigenes Album und ich wollte mit Tormentor weitermachen und dann habe ich gesagt, hey, nimm doch den, meinen Kumpel Grave Violator. Also. Ja. Und den haben sie dann auch genommen. Und
Grave Violator. Nee,
der hieß da zum Zeitpunkt noch nicht Grave Violator. Der musste sich Grave Violator nennen. Und der hat dann quasi die erste EP mit denen gemacht. Und mein anderer Kumpel, Andreas Stein, also Stony, das ist immer noch, der arbeitet immer noch für uns als Merchandiser.
Ja.
Der hat damals so eine Art Management gemacht für uns, der hat den Tapes verschickt und so. Mhm. Und der meinte so, pass auf, ich schicke das Tape jetzt einfach mal an ein paar Plattenfirmen. Mhm. Der hat das dann an SPV geschickt und an Noise Records. Mhm. Und was ich damals nicht wusste, was ich im Nachhinein durch diese Recherchen, da gab es auch ein Buch drüber und so, war wohl, dass die Sodom haben das Album rausgebracht. Mhm. Und das war dann ziemlich erfolgreich. So, ne? Also dieses EP In the Sign of Evil. Mhm. Und die wurden bei SPV veröffentlicht und dieser Manfred Schütz hat dann da quasi einen Erfolg gehabt, mit dem er nicht gerechnet hat. Und sein guter Kumpel, Karl Walterbach, hat das wohl mitbekommen und meinte so, ja, ich brauche jetzt auch so eine Band. Und in dem Moment hat Stony unser damaliges Tormentor-Tape dahin geschickt. Und ich habe Stony gesagt, mach das nicht, wir sind noch nicht bereit. Ich fühle mich noch nicht bereit, wir sind noch nicht gut genug, um ein Album aufzunehmen.
Ja.
Und plötzlich hatten wir einen Plattendeal. Plötzlich kam der in den Proberaum und meinte, hier, guck mal hier, ich habe einen Brief von Noise Records, wir haben einen Plattendeal. Ich so, okay, dann müssen wir jetzt ein paar Songs mehr schreiben. Ne? Wir hatten nur 5 Songs oder so.
Ja.
Dann machen wir jetzt einfach nochmal, also was heißt das jetzt? Und dann habe ich da mit Karl Walterbach telefoniert und meinte, er kommt in 6 Wochen nach Berlin und nimmt ein Album auf. Habe ich denen das im Proberaum erzählt und dann meinten wir so, okay, dann lass uns schnell noch 6 Songs schreiben.
Ja.
Und dann war das erste Album so. Ja. Ja. Also völlig unvorbereitet.
Ja. Krass.
So ist das losgegangen.
Ja, aber ich meine, also halt Glück gehabt und zum richtigen Zeit am richtigen zur richtigen Zeit am richtigen Ort und so weiter, ne?
Ja, also aber ich möchte jetzt auch nicht das so irgendwie so understatementmäßig rüberkommen lassen. Also es war schon so, wir wollten schon einen Plattenvertrag haben, aber noch nicht zu dem Zeitpunkt. Wir haben immer gedacht, wir haben noch nicht genug live gespielt.
Was natürlich eine recht vernünftige Einstellung ist, das so zu sehen.
Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch nur erst 2 Konzerte gespielt, jemals.
Ja. Ne? Und die wahrscheinlich dann auch nur in Essen irgendwo, ne? Also ihr habt die Stadtgrenze nicht mal verlassen, nicht mal Bochum oder Dortmund.
Doch, Grevenbroich haben wir noch gespielt, mit Living Death auch. Die haben uns dann ein zweites Tormentor-Konzert war, wir hatten zum 3 Konzerte haben wir gespielt. Eins in zwei in Altenessen und eins in Velbert. So. Aber es ist ja nicht viel, ne? Wenn man überlegt, dass man danach in professionelles Plattenstudio geht, ja, und ein Album aufnimmt.
Aber dann ging es ja so langsam los und du hast vorhin auch gesagt, es gab natürlich auch in Europa, also Dänemark und Belgien hatte auch so seine Szene, aber ja, gar nicht nur das, also eben auch Sodom aus Gelsenkirchen, dann gab es natürlich noch Destruction aus Weil am Rhein, mhm, und es gab Hellhammer bzw. Celtic Frost, mhm, in Zürich, mhm, und so, also es das heißt, es gab auch in der Nähe ja auch Bands, die mit euch auf einer Wellenlänge quasi waren und, mhm, ähnliche, halb oder halbwegs ähnliche Musik gemacht, mhm, haben und so, wo es so ein gemeinschaftliches Verständnis, mhm, gab. Habt ihr die auch so als Gleichgesinnte empfunden und haben sich dann da so Brücken gebildet? Habt ihr dann angefangen, wie das so, wie man das aus dem Punk kennt, so gemeinschaftlich, so DIY-mäßig so Konzerte, mhm, zu veranstalten und, ja, sich gegenseitig einzuladen?
Ja,
und
ja,
so?
Das war ja genau das Ding. Wir hatten zu der Zeit gab es noch so richtig intakte Jugendzentren. Das war eben dieses, mhm, besagte Jugendzentrum, wo wir auch quasi geprobt haben, ja, die uns ultra supportet haben, die uns auch dazu gebracht haben, unser erstes Konzert überhaupt zu spielen. Ihr könnt hier spielen, macht das doch einfach mal. So, mhm, ne? Die haben dann wirklich so die Sozialarbeiter, die da gearbeitet haben, die haben uns dazu gebracht. Die meinten, wir wollen, dass ihr spielt. Wenn, ja, ihr probt, müsst ihr hier auch spielen. Und, ja, haben gesagt, okay, dann spielen wir. Na? Und dann haben die uns gefragt, so, wir haben hier ein Budget,
ja,
wir wollen Bands einladen.
Ja.
Wen findet ihr denn gut?
Ja.
Und dann haben wir erstmal so, okay, als allererste Konzert haben wir gedacht, so, boah, ey, was, Warlock. Und dann haben wir, ja, in Warlock haben wir eingeladen, so, mhm, quasi, also nicht wir, sondern wir haben unseren damaligen Sozialarbeitern, die für uns zuständig waren für den Stadtteil, gesagt, wir möchten Warlock haben. Mhm. Und die haben wir dann noch eingeladen, die haben wir in der Turnhalle spielen lassen, weil die waren damals schon riesig für, ja, in unserer Wahrnehmung. Mhm. Die haben dann aber absagen müssen, weil die dann irgendwie kurzfristig ein großes Festival in Belgien reinbekommen haben, haben das Konzert in dieser Turnhalle abgesagt. Wir standen dann da und sagen, schade. Das zweite Konzert, was wir organisiert haben, waren Sodom und Destruction, mhm, und Iron Angel, mhm, die drei Bands.
Ja.
Und so war das immer. Und dann haben wir noch mehrere so Heavy Metal Bands. Damals gab es eine Band namens Street Fighter, die kennst du wahrscheinlich nicht. Das ist so eine, war auch so eine lokale Band. Bullet gab es dann noch. Also Heavy Metal Bands, die damals irgendwie in der Umgebung rumgespielt haben, die haben wir dann in dieses Jugendzentrum einladen, mhm, dürfen. Und genau, dann haben wir dann Destruction kennengelernt und dann, als das erste Album rauskam, war es dann eh so, dass wir plötzlich eingeladen wurden. Dann kam dann plötzlich, saß dann so ein Typ aus Belgien, also damals Johann Maismaker noch, mhm, der das Metallisee Festival organisiert hatte, kam dann extra aus Belgien gefahren und wollte uns einladen. Mhm. Und haben wir dann auch gemacht und haben wir da gespielt und dann plötzlich haben wir im Line-Up relativ weit oben auch gespielt. Und wir haben das überhaupt nicht so richtig realisiert. Wir dachten so, wow. Also wir waren wirklich so ein bisschen überrumpelt davon, dass das jetzt plötzlich so wahrgenommen wird. Ja. Dass das irgendwie ernst genommen wird sogar, weil wir waren wirklich noch nicht, unserer Meinung nach, noch nicht so weit. Mhm. Aber dadurch hat man natürlich auch wirklich so Learning by Doing und wirklich auch dieses, ja komm, wir spielen jetzt, ihr besorgt uns einen Gig hier, mhm, und wir besorgen euch einen zweiten Gig, also wir haben dann den ersten Auslandsgig in Belgien gespielt und dann gab es so ein Blackthorn, hieß das Magazin, aus Dänemark. Da waren die Macher, hatten eine Band, die hießen Samane und die haben uns dann quasi nach Dänemark eingeladen und so ging das dann los quasi.
Natürlich möchte ich jetzt nicht en Detail die ganze Karriere, mhm, von Creator mit dir besprechen, sondern es soll ja auch hauptsächlich um dich gehen und, mhm, um deinen Soundtrack. Mhm. Und,
ach stimmt, ja.
Und, nee, ist alles gut. Ich habe ja auch hier, also ich, mhm, mir, ich wollte ja auch, mhm, gerade jetzt hier von, mhm, diesen Anfängen hören, also gar keine Frage. Mhm. Aber du hast mir vorab verraten, dass für dich die musikalisch prägendste Phase die als Teenager war, also, mhm, ungefähr von 12 bis 19. Mhm. Und 19 warst du 1986. Mhm. Inwiefern würdest du sagen, gerade jetzt eben im Rückblick, dass da die prägende Phase vorbei war? Also was änderte sich für dich mit Eintritt in die 20er, während sich Creator als Band festigte, du eben ein von Beruf ein Metal-Gitarrist und Sänger warst? Aber was änderte sich da so? Ist das so, dass du dann nicht mehr so leicht von außen zu beeinflussen warst oder so, dass du dich quasi gefestigt hattest, dass du so deinen eigenen Kopf hattest?
Also ich glaube, das war ein Prozess, das war so ein längerer Prozess, dass du dann quasi gemerkt hast, dass was du machst, berührt Leute. Mhm. Und es gibt Menschen, die das richtig, richtig toll finden, und dadurch hat man eine andere Verantwortung gehabt plötzlich. Mhm. Also es ging wirklich so los, dass wir mit dem zweiten Album Pleasure to Kill schon in Amerika getourt sind. Und das war, das hätte ich mir niemals vorgestellt. Du musst dir vorstellen, das ging dann, das war wirklich so, wir kriegen einen Anruf und dann meint Karl Walterbach, ey, wenn ihr wollt, könnt ihr eine US-Tour machen. Und ich so, was, okay. Und plötzlich hatten wir Tickets, um in die USA zu fliegen, und haben dann eine Tour gemacht mit der Band Voivod.
Ja.
Und wir sind natürlich in einen Van mit zwei Bands gegangen. Alle haben geraucht, ich war der einzige Nichtraucher. Und das hat sich einfach dann immer so, dann kam jedes Jahr ein neues Ding und ein neues Album, und das ging dann einfach so in die, deine Frage war ja, wie hat sich das verändert? Ich glaube, dann war das wie so eine Art Strudel. Mhm. Weißt du, wenn du quasi in so mitgerissen wirst und du weißt gar nicht, was jetzt los ist, aber es war geil, so, es war super. Ich habe mich nicht dagegen gewehrt oder gesträubt, im Gegenteil. Ich habe einfach gemerkt, so, gut, halt jetzt mal fest und guck mal, dass du gute Songs schreibst. So. Ja. Und da habe ich erstmal gemerkt, dass ich, keine Ahnung, dass das schon so, dass ich das ernst nehmen muss. Mhm. Ich bin ja zu der Zeit auch noch in die Schule gegangen. Ich war ja noch auf der Handelsschule. Ja. Ne? Und dann hieß es so, dann habe ich meinem Lehrer damals gesagt, ich gehe jetzt in Amerika auf Tour. Und dann meinte er so, ja, okay, wenn du jetzt, du musst dich jetzt entscheiden, entweder du gehst in Amerika auf Tour oder du bist hier oder du schreibst, bist gut auf der Handelsschule. So, ne? Ich habe ja damals so Fächer wie Buchhaltung und Stenografie noch beigebracht bekommen und habe dann gemerkt, so, ja, ich muss mich jetzt wirklich de facto entscheiden, was mache ich? Ja. Und habe mich dann für die Musik entschieden. So. Ja. Und das hat mir dann auch ein anderes Selbstbewusstsein gegeben, weil ich vorher einfach so, dann habe ich einfach irgendwas gemacht. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich mache das jetzt richtig, was ich da gerade mache. Und ich mache das jetzt ich habe es immer aus ganzem Herzen heraus gemacht, und aber dann war die Überzeugung eine andere, weißt du, weil du Selbstbewusstsein bekommen hast, weil du plötzlich irgendwie in Montreal vor 1200 Leuten gespielt hast, was überhaupt nicht, das war überhaupt nicht dran zu denken. Ne? Also ich meine, gut, wir haben in Europa auch schon vor vielen Leuten, aber nicht vor so vielen Leuten gespielt. Mhm. Das war schon für uns eine Nummer, so, ne?
Man kennt dich ja als jemanden, der musikalisch wenig dogmatisch ist tatsächlich. Also klar lieferst du mit Creator auch nach 40 Jahren immer noch das ab, was man von euch als Band erwartet und vor allem, was man haben will. Aber du selber hast ja schon früh keine Scheuklappen gehabt. Also in der Doku Thrash Alten Essen etwa, da sieht man dich mit einem T-Shirt der kalifornischen Punkband Bad Religion auf der Bühne. Lag es daran, weil dir das Motiv mit diesem Christuskreuz-Verbotsschild so gut gefällt? Oder war die Band und Punk an sich immer eine Sache, die dir wichtig war und die du interessant fandest und gehört hast?
Nee, ich fand alles auf dem Label sogar gut. Ey. Ich habe eine Zeit lang nur diese ganzen Epitaph-Sachen gehört.
Ja.
Ich war sehr früh in der ganzen West Coast-Geschichte drin. Mhm. Ne? Das war so nach der ersten US-Tour. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da gibt's eben auch die Band Voivod, die da ganz, ganz, ganz prägend war. Wo wir jetzt wieder, wir haben ja gerade, du hast ja gerade gesagt, die prägende Zeit, der Soundtrack meines Lebens quasi. Wir waren mit dieser Band auf Tour aus Montreal, Kanada, die ultra musikalisches Fachwissen hatten. Also der Piggy, der Gitarrist von denen, der war Krautrock-Fan. Mhm. Away hatte die ganze Zeit nur Bauhaus.
Genau,
und
Michel Langevin, genau, der Schlagzeuger.
Genau, der hat uns diese ganzen Sachen nahegebracht. Wir haben dann so, also bei dieser ersten Tour, wo wir uns diesen Van geteilt haben. Wir haben uns nicht einen Tourbus geteilt, wir haben uns einen Van geteilt. Ja. In diesem Van durften 10 Leute sitzen, wir waren da zu 12. So, und da wurden immer Kassetten reingehauen. So, ne? Da haben wir immer so Tapes gehört. Und Da habe ich Chrome kennengelernt aus so eine obskure Band, irgendwie Industrial Band aus Belgien oder so, weißt du, so ganz schräge Sachen, und die haben mich da rangeführt. Husker Du, weiß ich nicht, alles Mögliche, ne? Und so bin ich dann musikalisch nochmal, hat sich dann so eine ganz neue Dimensionen für mich eröffnet.
Ja.
Wo ich dann auch dabei geblieben bin, weil mich das interessiert hat, so, ne?
Ja.
Punk-Affinität hatte ich schon immer. Ich war schon immer so ein bisschen auch so Richtung Exploited, frühe Sex Pistols und so. Das habe ich alles schon vorher auch gehört, weil das ja auch sehr verwandt war mit dem, was ich gemacht habe, mit Thrash Metal, so, ne? Und Wave-Sachen habe ich auch schon immer gehört. Aber da ging es nochmal in so eine etwas nerdigere Richtung und in eine avantgardistischere Richtung.
Ich komme nachher nochmal auf den Punk zurück, aber ich wollte jetzt ganz kurz nochmal beim Hardcore ansetzen, denn Thrash war ja neben dem, was man in den USA und in den frühen 80ern auch unter Crossover verstanden hat, ja immer so eine Mischung aus irgendwie frühen, brutalen und räudigen Elementen des Metal, angereichert mit der Schnelligkeit des Punk, wenn man so will, und der Wut und Brutalität des Hardcore. Und ja, halt, ja, gerade, also es gibt ja eine ganze Menge Bands, die von diesen Metal-Bands gar nicht so sehr abweichen. Also Bands wie Suicidal Tendencies, Agnostic Front, Cro-Max und zum Teil auch Black Flag, also die eben ganz viele sehr verwandt sind mit dem Metal. Welchen Stellenwert hatten diese Hardcore-Bands damals für dich? War das ein Ding, mit dem du dich auch identifizieren konntest oder was du zumindest interessant als Bewegung fandest, denn das hat ja alles schon parallel zu eurer eigenen Thrash-Metal-Geschichte
Das gab so einen fließenden Übergang einfach. Wie gesagt, diese erste Tour hat mich dann, da haben wir ganz viel mit solchen Bands gespielt auch, ne, bei dieser Volvo-Tour. Die zweite US-Tour war dann gleich mit DRI. So.
Genau.
Und dadurch, klar, dadurch wurden mir die Sachen näher gebracht. Ich kannte Dead Kennedys auch schon vorher, nur das war eine Musik, die haben die älteren Leute gehört. So. Also nicht die älteren, Älteren, das haben so die 20-Jährigen oder 25-Jährigen gehört. So, Punk war quasi eine Generation vor mir. So, ne? Das war so, da konnte ich. Metal war dann unser eigenes Ding, so, ne? Für die Leute. Also ich weiß noch, in der Zeche Karl damals, da gab es die Punks und die waren halt einfach ein paar Jahre älter als wir und wir wollten unsere eigene Musik hören. Deswegen haben wir anfangs nur Metal gehört und Venom und so. Ne? Obwohl das ja natürlich musikalisch schon sehr nah beieinander ist, war das noch nicht so, dass wir uns so für diesen Hardcore-Punk interessiert haben. Das kam erst hinterher. Das kam mit Slime und so, ne? Deutsch-Punk und ich habe mir dann diese Soundtrack zum Untergang habe ich mir besorgt und so und natürlich auch den West Coast, auch von mir aus auch den New York Hardcore und so. Ja. Das habe ich alles dann hinterher recherchiert und habe das dann alles auch aufgesogen.
Ja.
In New York haben wir wir haben nicht im CBGB gespielt, aber wir haben im L'Amour gespielt und das war ein ähnlicher Laden, der mehr Metal orientiert war, aber wo auch viele Konzerte stattgefunden haben, die in Richtung Hardcore und New York Hardcore gingen und so, ne? Und dadurch auch durch so Bands wie Nuclear Assault, die dann auch immer so affin waren und wo dann auch so viele, ja, es gab einfach so ganz viele Schnittstellen. Danny von Nuclear Assault hatte zu dem Zeitpunkt, als ich da meine erste US-Tour gespielt hat, hatte er ja gerade dieses Projekt SOD. Mhm. Das hat er mir dann vorgespielt und so. Und dann, klar, dann hat man sich quasi auch auf textlicher Ebene war es für mich natürlich interessant.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also in der Doku Thrash Alten Essen, da werden euch ja von den Produzenten immer wieder Fragen gestellt, die euch dann mühselig über euer Dasein reflektieren lassen. Und es kommt auch die Frage zur Politik auf. Und ihr sitzt alle so in so einem Raum im Kreis und so und niemand von euch weiß so recht, was er darauf sagen soll. Und du sitzt da so versteckt unter deiner dunklen Mähne und kriegst die Zähne nicht recht auseinander. Und wieso auch? Ich meine, ihr seid ja noch fast Kinder und Politik, das sind halt die da oben und so. Aber tatsächlich waren Creator ja immer ein Stück weit politisch und eher links und eher warnt vor Krieg und Korruption und Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt anprangernd und so. Und natürlich hat sich dein politisches Bewusstsein und wie du es eben in Zeilen verpackst, ja dann über die Jahre dann auch optimiert. Hat dir Punk und explizit politische Punkbands wie eben die Dead Kennedys dazu, dass das Selbstbewusstsein oder überhaupt das Bewusstsein gegeben?
Absolut, absolut. Da muss ich auf jeden Fall, dem muss ich zustimmen, weil das war für mich ja damals nicht so richtig greifbar. Ne? Also ich hatte diese Deutsch-Punk-Sachen, die waren auch politisch, aber die waren nicht so politisch wie sowas wie, also Dead Kennedys ging ja nochmal mehr ins Detail und da wurden ja nochmal ganz andere Dinge angesprochen. Bad Religion zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, da wird ja schon philosophiert in den Texten. Mhm. Ne? Und das war ja nicht nur politisch, sondern das war ja schon auf so eine, auf, das ging ja next level. So, mhm. ne? Und das ist für mich, diese Band war für mich ganz, ganz wichtig, was die Texte anging. So, ne? Und ich fand das immer gut, wie die das verpackt haben. Die haben das jetzt nicht, die haben jetzt nicht so, die Kennedys haben ja noch bestimmte Namen genannt, die haben ja dann auch über bestimmte Politiker auch Songs gemacht und so. Das fand ich eigentlich bei Bad Religion etwas besser, weil die dann einfach immer so auf so einer humanistischen Ebene Dinge angeprangert haben oder Dinge kritisiert haben oder über Dinge gesprochen haben, die aber irgendwo auch aus dem zeitloser waren. Ne? Ja. Das fand ich irgendwie besser.
Aber wie war es überhaupt mit dem Texten? Als, ich meine, du warst jung, du warst Sänger, du musstest Texte schreiben. Mhm. In der Grundschule hat man dich noch in eine italienischsprachige Klasse gepackt und so. Du hattest dann in der weiterführenden Schule, warst du in der Hauptschule, Realschule, Gymnasium?
Hauptschule.
Mhm. Gab es da Englischunterricht?
Hast natürlich. Du da Englisch? Also ich habe Englisch war auch mein Lieblingsfach und bin von da aus an auf eine Handelsschule gegangen, weil ich dachte so, ich müsste mich jetzt trotzdem, ne, ich müsste irgendwie Abitur nachholen und so, das habe ich alles gedacht. Aber das war ja Quatsch, weil ich war ja zu der Zeit dann schon fast auf Tour. Also, ne? Also es ging ja dann gar nicht mehr. Und ich fand aber auch die Schule, also das, was ich da vermittelt bekommen habe, das war auch echt, ich habe 90% meiner Englischkenntnisse durch irgendwelche Texte.
Genau, das hätte mich nämlich jetzt interessiert, weil so mit dem Schulenglisch, was man da geboten bekommt, danach noch auf einer Hauptschule in Essen, das ist jetzt nicht das Material, aus dem man Creator-Songs hat.
Nein.
Das heißt, wie hast du da gebastelt? Wovon hast du dich beeinflussen lassen? Denn ich meine, es sind ja auch noch vor Internetzeiten, sprich an englischsprachige Literatur zu kommen oder an englischsprachige Filme oder so, das sind ja Dinge, die waren ja gar nicht wirklich möglich.
Eben. Ich habe englische Comics gelesen. Ich habe damals schon mir die originalen Spider-Man-Sachen gekauft, habe die auf Englisch gelesen, weil ich einfach die Sprache besser beherrschen wollte. Also das war für mich ultra wichtig, weil ich genau wusste, ich will auf Englisch texten eines Tages. Ja. Also habe ich mir das selber draufgebracht. Also das Schulenglisch, das war nur bedingt gebrauchbar.
Ja, klar. Hast du auch Angst gehabt, dass deine Texte missverstanden werden können? Oder also was ich so interessant finde, ist, in Thrash-alten Essen kommst du tatsächlich wahnsinnig schüchtern drüber, wenn du nicht gerade auf der Bühne stehst.
Naja.
So, du versteckst dich hinter deinen Haaren, du bist eigentlich, wirst du auch fast nie interviewt in diesem Film.
Nee, ich weiß.
Was ich ganz interessant finde.
Also, ja, das findest du interessant, aber ich habe ein 3-Stunden-Interview für diesen Film gegeben, wurde von nichts benutzt. Also, ich habe zu diesem Film sowieso ein ambivalentes Verhältnis. Okay. Ne? Okay. Also, ich finde, der Film ist ein Zeitdokument, aber das, was da rausgekommen ist, finde ich so ein bisschen komisch. Aber egal. Ich hatte zu einem Zeitpunkt einfach, da war ich noch nicht so rhetorisch noch nicht so präzise. Ne? Da war ich einfach immer so ein bisschen, wie du sagst, schüchtern, unsicher, keine Ahnung. Da habe ich mir das quasi für die Bühne aufbewahrt, so da richtig so mich auszudrücken. Und ich finde, das ist auch immer noch so das, wo ich mich am besten ausdrücken kann. Mhm. So, na klar, habe ich jetzt über die Jahre viele Interviews gegeben und wirke insgesamt wahrscheinlich ein bisschen sicherer. Und das ist ja auch, wäre auch traurig, wenn es nicht so wäre.
Ja. Aber du bist, du bist ja, finde ich, und soweit ich dich kenne, kein Draufgänger-Typ, keiner, also kein Metal-Clown, der auch jedem unter die Nase reiben muss, dass er Metal-Band-Frontmann ist, sondern du bist ja eigentlich eher ein ruhiger, zurückhaltender Typ. Was, also zumindest soweit ich dich kennengelernt habe, was natürlich in kompletten Kontrast steht zu dem, was du auf der Bühne machst oder darstellen musst. Fällt dir das, also gut, wahrscheinlich hast du dich mittlerweile daran gewöhnt, aber gab es auch Phasen, wo dir das schwer fiel, tatsächlich auf so eine Bühne in so einen vollen Saal?
Nein, das war nie schwer für mich, weil das ist ja das, was ich machen wollte immer so. Den Part fand ich immer super. Ja. Das hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Deswegen bin ich auch nie den Drogen verfallen oder den Alkoholismus oder so. Ne? Ja. Das war immer so, ich wollte immer Musik machen und da fühle ich mich wohl, das kann ich und da bin ich auch nicht schüchtern oder irgendwas. Mhm. Das funktioniert. So.
Ich würde jetzt ganz gern nochmal zu eurer zweiten Tour, Amerika-Tour, kommen. Die hattest du vorhin schon erwähnt, und zwar mit DRI, die Dirty Rotten Imbeciles, ursprünglich aus Texas und dann nach San Francisco gezogen. Die nahmen euch mit auf eure zweite Amerika-Tour. Und die haben tatsächlich eine maßgebliche Rolle gespielt, was diesen Crossover-Sound anging. Immerhin hieß ja deren zweite Platte von 1987 so. Und wie war das dann mit DRI auf Tour? Gab es da Unterschiede zu der Tour, die ihr vorher mit Voivod gemacht hattet?
Ja, das war viel komfortabler. Wir hatten eigentlich Band. Und wir hatten da ein bisschen, ich glaube, wir hatten zu einem Zeitpunkt so ein paar, ich kann mich erinnern, uns wurde ein Koffer geklaut und da waren unsere ganzen Pässe drin. Das heißt, wir haben viele Konzerte verpasst, weil wir irgendwie unsere Pässe erneuern mussten. Es waren andere Konzerte, es waren auf jeden Fall wildere Konzerte, weil das so ein bisschen, DRI waren zum Zeitpunkt schon eine Nummer, das war schon richtig, die waren ultra etabliert in der Hardcore-Punk-Szene und wir haben viele legendäre Clubs gespielt, 930 Club in Washington, Washington D.C. oder? Ja, doch, klar. In der Metro in Chicago. Wir waren ich weiß nicht mehr genau, in Los Angeles haben wir einen riesigen Laden gespielt und die waren schon eine Nummer größer.
Ja. Ne?
Und die Tour war auch größer. Mhm. Und haben aber auf der anderen Seite auch in Squats gespielt. Ne? Also richtig in besetzten Häusern, wo dann auch 80% des Publikums so Hardcore-Skins waren, so, ne? Die uns aber irgendwie super abgefeiert haben.
Ihr seid ja auch Teutonen-Thrasher, hallo.
Ja, genau. aber das ist dann das Ding. So, du hattest das war schon eine harte Schule, weil das war ein Publikum, was dir nicht immer hundertprozentig wohlgesonnen war auf den ersten Blick, aber es hat immer funktioniert.
Ja.
Ne? Und das waren ja auch alles in den Anfängen. Ne? Das war klar, das Crossover hatten die ein Album namens Crossover, aber nicht alle waren eben so Crossover-mäßig unterwegs. Ne? Wir waren eben immer noch die Metal-Band, die da gespielt hat.
Ja.
Und aber es war eine super Tour. Es war echt eine geniale Tour. Und,
du hast vorhin schon erwähnt, ihr habt im Van und so Tapes und so gehört, du hast neue Bands kennengelernt durch die anderen Bands. Aber wie war das so, wenn ihr dann so auf Tour wart in Amerika oder in anderen Ländern, bist du da dann gerne auch so in Plattenläden gestürmt und hast dich dann so mit Stoff eingedeckt, an denen in alten Essen nicht ranzukommen war, oder?
Ja, klar, natürlich, das war super. Ja. Also besser ging es ja gar nicht. Ja. Also die Dinge, die ich da in diesen amerikanischen Plattenläden gefunden habe, die konntest du hier gar nicht finden.
Ja.
Also von daher, das waren auch immer Einkaufstouren.
Aber bist du eigentlich jemand, der Wert auf physische Tonträger legt und so eine möglichst lückenlose Musiksammlung
hat? Nein, ich bin kein Sammler. Ich sehe ja bei dir, du bist de facto Sammler. Ich bin überhaupt kein Sammler. Ja. Ich habe aber damals war es halt noch notwendig, diese Sachen zu besitzen in irgendeiner Form. Also heutzutage, wissen wir ja alle, machen wir einfach den Computer auf und dann kommen wir alles. Oder auf dem Handy kannst du den ganzen Kram hören. So. Das war damals ja noch anders. Also bestimmte Dinge musste ich mir kaufen. Und um die zu besitzen und um die zu hören zu können.
Ja. So. Vielleicht sogar zu studieren.
Zum Beispiel.
Ja. Als ich die 2009 daheim besucht habe, da ist mir bewusst geworden, dass dein Herz stark also für klassische Horrorfilme schlägt.
Ja, ja.
Und dein Wohnzimmer, also du sagst zwar, du sammelst nicht, aber dein Wohnzimmer war voll mit Masken und Sammelfiguren.
Ach, du warst noch in meiner alten Wohnung.
Ja,
oder?
Und gerahmten Filmpostern und DVDs
ja,
und so.
Ja, okay, jetzt weiß ich.
Und haben diese Leidenschaft für diese klassischen Horrorfilme und so, haben die eigentlich die Misfits ausgelöst? Denn die zitieren sich ja quer durch diese B-Movie-Horror-Historie.
Ja, definitiv. Definitiv. Also nicht nur, natürlich ja. nicht nur. Also ja. ich bin natürlich, die Misfits sind natürlich nochmal eine andere Generation, aber diese ganzen Jack-Arnold-Filme und so, die habe ich natürlich als Kind sowieso schon gesehen. Ne?
Klar.
Aber ich wusste jetzt nicht, dass, ich wusste jetzt nichts über, Leute wie Ed Wood zum Beispiel, da, die habe ich durch die Misfits kennengelernt.
Ja.
Und diese ganzen obskuren Horrorfilme, also ich war immer Fan von Twilight Zone und all diesen Dingen, die man damals auch noch im amerikanischen Fernsehen immer sehen konnte. Wir waren ja immer abends in Motels und haben dann quasi diese ganzen Sendungen noch angeschaut. So, ne?
Aber Englisch.
Auf Englisch, genau. Und das war schon toll, aber die Misfits waren, klar, die haben natürlich viele so Anstöße gegeben, ne, weil dann die kannten dann noch obskurere Filme als man selbst.
Aber deine Leidenschaft für Horrorfilme und auch für den Look von Horrorfilmen, für den Filmplakat-Look und so weiter und so fort, also diese ganze der ganze Symbolismus, der dahinter steckt und so weiter und so fort, sind das Dinge, die dich für Creator auch inspirieren, dass du dir aus Horrorfilmen was rausholst, dass du dann mit Creator wiederum verarbeiten kannst?
Wir haben zum Beispiel auf dem neuen Album gibt es einen Song, der heißt Midnight Sun, der ist so von diesem Film Midsommar inspiriert. Das ist so ein Film, der spielt in Schweden zum Midsommarfest und das ist ein ganz, also nicht obskurer, aber schon ein schräger Horrorfilm.
Pagan-Horror bei Tageslicht, wo die Sonne tatsächlich auch nie untergeht.
Richtig, richtig. Und der Film hat mich zu diesem Song zum Beispiel inspiriert. Ich bin jetzt aber nicht jemand, der so wie zum Beispiel Misfits oder so, jeden Song jetzt quasi sich in jeden Song auf einen Horrorfilm bezieht. Also, wir sind ja keine Horror-Punk-Band oder so. Aber es hat zwischendurch schon ein gern gesehenes Thema.
Und das Intro ist Sergio Corbucci is dead. Ja.
Das ist natürlich ein Tribut an die ganzen großen Komponisten. Das ist in erster Linie an Ennio Morricone, ne? Und die Komponisten der Spaghetti-Western.
Ist das auch ein Augenzwinkern an Metallica, die ja
vielleicht, also das habe ich hinterher darüber nachgedacht.
Ja.
Die haben ja jetzt schon seit Jahren bei ihren Konzerten benutzen, die ja quasi Ennio Morricones Ding. Vielleicht. Aber das war nicht die Intention dahinter. Ja. Ich wollte einfach so ein Intro haben, was mal kein klassisches sondern so eher so, ein bisschen lustig. So. Ein bisschen, also lustig jetzt nicht, aber ich mochte immer so diese Ennio Morricone habe ich auch noch live gesehen. So. Und ich wollte immer mal sowas machen. Und das habe ich jetzt gemacht.
Du kannst ja neben Gitarre tatsächlich auch Bass, Keyboard und Schlagzeug spielen. Mhm. Wann und aus welchem Grund kamen denn diese anderen Instrumente dazu?
Also Schlagzeug kann ich sehr, sehr sporadisch. Nur Keyboard, ich kann mir Dinge vorstellen. So. Und Bass spielen, ja, ich spiele auf den Demos immer Bass. Ich spiele auf den Demos auch Keyboard und ich spiele auch auf den Demos Schlagzeug. Allerdings programmiere ich das. Das ist einfach nur so ein Songwriting-Tool.
Kommen wir so ein bisschen in gegenwärtige Gefilde. Aber setzen noch Anfang der 90er ein. Denn 94, da hast du tatsächlich mal in einem anderen Verbund eine Platte aufgenommen. Und zwar Jesus Killing Machine von Voodoo Cult. Das ist so eine Metal-All-Star-Band, die der Dortmunder Philipp Boa ins Leben gerufen hat. Mit dabei waren unter anderem Dave Lombardo, der zu der Zeit eben kein Teil von Slayer mehr war. Und der viel zu früh an Krebs verstorbene Death-Sänger und Gitarrist Chuck... Ja, wie spricht den Nachnamen?
Schuldiner,
ne? Und wie lief das damals ab? Also habt ihr euch tatsächlich alle zusammen im Studio mit Krautrocker E-Rock, also der ja der Engineer war, dann befunden? Oder Und war die Arbeit dann von gegenseitigem Respekt bestimmt oder war es eher so ein unangenehmer Ego-Auflauf?
Nein, überhaupt nicht. Also es war leider nicht so, dass wir jemals zusammen ins Studio gegangen sind. Also doch, sagen wir mal so. Also technisch ist es so abgelaufen. Ich bin ins Studio gegangen, habe die Gitarren eingespielt, aber Dave hat seinen Schlagzeug noch nicht eingespielt gehabt.
Ja, ja. Der war aber da.
Nee, der war auch nicht da.
Okay.
Und ich habe zu einem Drumcomputer die ganzen Gitarrensprünge gemacht.
Ja.
Philipp wollte unbedingt, dass alle Gitarrenspuren einspielen.
Ja.
Und ich glaube, Waldemar hat dann auch noch Gitarren gespielt. Dann hat noch der.
Ja, Waldemar so Richter, ne?
Dann hat noch der. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, was jetzt Chuck überhaupt gespielt hat, aber er hat irgendwas gemacht.
Ja.
So, und dann bin ich. Zufällig haben wir dann, ich glaube, das war zu der Zeit, dann waren wir, ich glaube, 93 oder 94, habe ich in Los Angeles gespielt mit Creator und da hat dann Dave Lombardo das Schlagzeug eingespielt.
Mhm.
Und ich war zufällig in der Stadt und bin zufällig dann ins Studio gegangen und habe gesehen, wie Dave das Schlagzeug eingespielt hat.
Ja.
Das war natürlich auch, und so haben wir uns dann mal im Studio dann kennengelernt und ich bin dann danach auch mit Grip Inc. auf Tour gegangen. Die haben wir dann eingeladen für unsere Tour für Cause for Conflict und ja, das war ein gutes Projekt, fand ich. Mhm. Ich fand, das war vor allen Dingen ein sehr, sehr unerwartetes Ding. Also Philipp Bohr hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er ein Metal-Album machen wollen würde, aber der Typ ist ja auch ein Visionär, also muss man schon sagen. Das war schon, also es war schon gut. Es war strange, aber gut.
So. War es angenehm für dich, dass du einfach mal nur der Gitarrist warst und nicht Bandleader und Texter und Sänger?
Voll. Ich fand das super. Ich fand, das war ein Step. Ich werde ja auch für Projekte angefragt und ich werde auch oft für Features angefragt.
Da wollte ich gleich drauf
zu sprechen kommen. Genau. Und eigentlich ist es, war es nur mit das Ding, wo ich mich am meisten gebauchpinselt gefühlt habe. Und auch eins der interessantesten Projekte, bei denen ich je mitgemacht habe. Ich fand es nur schade, und das muss ich jetzt völlig wertfrei mal sagen. Ich dachte so, als Philipp mich angefragt hat, hatte ich gedacht, so, wir gehen alle in den Proberaum und machen die Songs zusammen.
Ja.
Philipp hatte die aber schon mit seinem Bassisten geschrieben. Und die Songs waren dann fertig. Und ich habe dann nur Gitarre gespielt. So, ne?
Ja.
Und das fand ich ein bisschen schade. Ich dachte, ich glaube, es wäre mehr und was anderes und vielleicht auch was Interessanteres bei rumgekommen, hättest du Dave, mich, Waldemar und Chuck in einen Raum gestellt.
Ja.
Dann hätten wir den Album gemacht, das wahrscheinlich wäre super geworden.
Ja,
ne?
Ja.
Aber es ist leider nicht passiert.
Und das ist schade.
Ein bisschen eine vertane Chance.
Ja.
Ne? Aber Philipp, das war eben die Art und Weise, wie Philipp komponiert hat.
Ja.
Also Philipp macht ja Voodoo Club nichts anderes. Er macht das, er denkt sich den Kram aus und dann holt er sich die Musiker ins Studio und so. Und so hat er eben auch Voodoo Cult gemacht.
Aber du hast in den vergangenen 20 Jahren, warst du tatsächlich immer wieder so mit hattest du Gastfeatures bei anderen Bands. Also zusammen mit Thomas Lindberg bei Nail Within.
Ja, ja.
Bei Disaster. Ed Guy, japanische Kampfhörspiele, Caliban, in einem Video von Honigdieb, bei Volbeat, bei In Extremo und Lacrimosa. Das wirkt einerseits so, als wärst du für alles offen und andererseits auch so, als könntest du nicht Nein sagen.
Ja, genau. Genau das ist nämlich das Ding. Genau das ist das Ding. Ich habe gelernt, Nein zu sagen und das tut mir auch so leid. Weißt du, wenn mir irgendwelche Leute mich, ich weiß immer, wenn ich sehe dann immer so E-Mails aufpoppen und ich denke so, nein, ich kann jetzt nicht schon wieder ein Feature machen, ich kann jetzt nicht schon wieder irgendwie eine Strophe singen, ich kann jetzt nicht schon wieder dieses oder jenes machen. So, ne? Ich mache jetzt echt wirklich mittlerweile nur noch das, worauf ich echt Bock habe und ich denke so, das bringt jetzt mir auch künstlerisch ein bisschen was, weißt du? Mhm. Es bringt auch nichts. Also ich habe schon so viele Dinge abgesagt in den letzten Jahren, wo es dann irgendwelche Bands waren, wo ich mir dachte so, was soll das jetzt sein? Weißt du, meint ihr jetzt wirklich, ist das jetzt wirklich, wollt ihr mich wirklich als Künstler jetzt haben oder wollt ihr nur Name-Dropping betreiben? So, das muss man einfach auch mal sagen. Ne?
Ja.
Ich habe mittlerweile gelernt, Nein zu sagen. Und wobei du jetzt all die Dinge, die du gerade gesagt hast, die fand ich alle auch zum Teil noch echt cool.
Ja.
So, ne? Die fand ich auch zum Teil interessant. Würde mir aber wünschen, dass ich mal was völlig Abgefahrenes machen konnte.
Ich finde ja, was relativ Abgefahrenes war, als du 2014 beim Splash Festival beim Auftritt der Hip-Hopper KIZ in 20 Meter Höhe auf einem dieser riesigen Schaufelradbagger ein Gitarrensolo gespielt hast. Wie bitte ist es denn dazu gekommen?
Ja, das fand ich auch gut. Das fand ich auch einen der besseren Features, wo ich auch dann dachte, so, das ist mal auch was, das war ja ein ganz obskures Ding. Das war ja am Anfang der Show. Und ich wusste überhaupt nicht, was da jetzt auf mich zukommt. Ich wusste nur, ich soll ein Solo spielen. Und dann bin ich dann, ich glaube mit Nico oder so, meinte er, ja, wir gehen jetzt hier, ich fahre jetzt hier hoch und dann komme ich wieder runtergefahren und dann gehst du auf dieses Ding. Und dann bin ich auf so einen Schaufelbagger und dann war ich plötzlich so 10 Meter hoch oder auf jeden Fall für meine Verhältnisse schon viel zu hoch in der Luft.
Also die Dinger sind riesig.
Genau. Hoch, ja. Genau, und dann stand ich da und musste so ein Solo spielen. Und das war so, wenn ich mich daran jetzt erinnere, das war so bizarr, aber es war geil.
Ja. Aber neben den Kooperationen, von denen du eben Teil bist, gibt es ja auch einige, die dich zuletzt bei Creator begleitet haben. Mhm. Und bei Gods of Violence zum Beispiel, da ist der Schweizer Pop-Exzentriker Dagobert bei Satan is Real und Fallen Brother dabei. Mhm. 2020 erscheint dann die Single 666 World Divided, in der Rapper Casper im Background-Core zu hören ist. Und jetzt auf Hate über alles sind es Max Gruber von Drangsal und die Berliner Wave-Popperin Sophia Porternet. Mhm. Der einfache Grund dafür ist wahrscheinlich, dass du die Musik deiner Gäste privat einfach sehr gerne hörst.
Richtig,
oder?
Und die absolut. Da, es gibt keinen anderen Grund. Ja. Das ist genau das. Ich finde, dass die Features sehr gelungen sind, gerade auf dem neuen Album und auch in der Vergangenheit, die ich hatte. Ich habe da mit dir erst als Gods of Violence angefangen. Vorher gab es ja nie Gäste. Also, es gab mal ein Gitarrensolo von Michael Emmert von Arch Enemy auf Enemy of God. Und ansonsten gab es nicht so viele Gastauftritte auf Creator-Alben. Ja. Und die letzten beiden Alben waren dann relativ viele Gäste dabei. Ja.
Aber der Stunt mit Dagobert, also der in Fallen Brother ja im Schweizer Duktus ein Gedicht vorträgt eigentlich, das ist natürlich noch am gewagtesten. Hast du da von der manchmal, durchaus konservativen Metal-Szene dann auch schon Schelte bekommen für solche Experimente, so nach dem Motto, das ist jetzt aber nicht True Trash genug?
Nee, das habe ich noch nicht gehört. Und wenn,
Trash meine ich schon.
Wenn, dann müsste ich das Internet noch mehr studieren, um dann solche Sachen zu finden. Die gibt es bestimmt und ich möchte da aber nicht, ich möchte das nicht mehr lesen. Ich möchte das bewusst ignorieren ab jetzt. Ich habe letztens mit einem befreundeten Musiker gesprochen, der meinte so, liest dir das nicht durch. Ja. Und der hat recht, ich kann das nicht. Ich muss das machen, worauf ich Bock habe und ich muss das machen, was ich fühle. Und ich habe nur dieses eine Musikerleben oder überhaupt dieses eine Leben. Und wenn ich Bock habe, mit Künstlern, die ich verehre, was zu machen und die sagen dann auch noch, ja, wir machen mit, dann ist das doch, besser geht's doch nicht.
Aber was Metal im Allgemeinen und Thrash im Speziellen angeht, hältst du dich da auf dem Laufenden? Also interessiert dich, was da passiert? Oder spielt Metal eigentlich nur noch im Rahmen deiner eigenen Band eine Rolle für dich?
Nee, Metal interessiert mich hundertprozentig. Mhm. Und ich bin auch immer froh, wenn ich eine neue Metalband entdecke, die mir gefällt. Mhm. Aber ich bin Musikfan und ich mag Songs. Ich mag gute Songs. Mhm. Und da ist mir das Genre egal.
Ja.
Ganz einfach.
Eine der Thrash-Bands, die in der letzten Dekade wahrscheinlich über diverse Grenzen hinweg für Aussehen gesorgt hat, sind Powertrip aus Dallas und deren charismatischer Frontmann Riley Gale ja tragischerweise 2020 verstorben ist. Und die zwei Alben von Powertrip hat Arthur Risk produziert. Und nicht nur die, sondern auch allerhand weitere Platten des US-Metal-Undergrounds. Und für Hate über alles habt ihr mit Creator Risk in die legendären Berliner Hansa-Studios verfrachtet. Waren Powertrip für dich der Grund, mit Risk zu arbeiten? Und wurde der dir empfohlen oder hast du gedacht, der Typ könnte cool sein, den probieren wir mal aus?
Michael Emmert hat mir den empfohlen. Also Michael Emmert meinte, ey, hör dir mal den Typen an, der hat Powertrip gemacht. Ja. Und Powertrip kannte ich natürlich vorher schon und war mir immer nicht darüber im Klaren, wer die produziert hat. Das habe ich irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und dann habe ich mich mit Arthur getroffen in Philadelphia und wir haben uns auf der menschlichen Ebene sehr gut verstanden und auch auf der Metal-nerdigen Ebene. Wir sind beide Manowar-Fans. Mhm. Und so ist das zustande gekommen. Ne? Ich finde, es war eine gute Wahl.
Ja. War es, hat Risk Spaß an euch gehabt? Weil ich meine, er hat natürlich, wenn man so will, außerhalb seiner eigenen Comfortzone gearbeitet. Ihr habt ihn aus seiner Heimat nach Berlin verfrachtet, in dieses professionelle, wenn nicht sogar, wenn man will, sterile, geschichtsträchtige Studio. War das cool für ihn?
Ja, du musst bedenken, viele wissen nicht, dass Arthur auch so an ganz anderen Sachen schon gearbeitet hat. Der hat schon mit Ross Robinson Sachen gemacht, der hat mit Ghostmane Sachen gemacht. Es ist nicht so, dass er nur im Untergrund, also der arbeitet auch schon im so, der ist Vollprofi.
Ja.
Allerdings war auch das Hansa Studio für ihn eine neue Situation. Das hat er auch zugegeben.
Ja.
Er hat sich aber so da reingedacht und so damit beschäftigt, der wusste hinterher mehr, er ins Hansa Studio gekommen ist, wusste er viel mehr über das Hansa Studio als ich. und das ist so das Gute an Arthur. Arthur ist jemand, der noch so, man denkt immer, der hat so in so vielen Dingen seine Finger im Spiel. So, ne? Der hat so viele Turnstile hat er auch irgendwie ein Solo auf der neuen Platte mitgespielt und so. Das sind auch so irgendwelche Kumpels von ihm. Er spielt in Hardcore, in mehreren Metal-Bands und der ist überall irgendwie dabei. Also für mich war das ein super inspirierendes Erlebnis.
Mhm.
Weil er hat einfach wieder so. Also ich würde es ein bisschen so vergleichen wie damals, als wir mit Moses Schneider was gemacht haben.
Ja.
Das ist so ein bisschen eine ähnliche Situation gewesen. Moses war auch jemand, der so erstmal aus einer anderen Ecke kam, aber eigentlich gab es da ganz viele Parallelen. Und genauso war es jetzt mit Arthur auch. Arthur war jemand, der vielleicht aus von einer anderen Generation der kam auch zwar auch aus der Metal-Szene, aber schon auch mit einem anderen Blick auf die Dinge.
Mhm.
So, und das war uns wichtig.
Du schätzt ja deutschsprachige Musik sehr. Also du liebst Tokotronic,
ja.
Du bist mit Nagel von Muff Potter und mit Max von Drangsal und mit Dagobert befreundet, mit Thees Uhlmann und mit Casper. Hast du je mit dem Gedanken gespielt, auf Deutsch mal zu texten? Oder gehst du nicht weiter, als bis dahin dein Album Hate über alles
zu machen? Naja, guck mal, es gibt für das neue Album, und das kann ich jetzt, glaube ich, auch offen sagen, es gibt ja den Song Become Immortal und da gibt es eine deutsche Version von. Und den Text für die deutsche Version hat Dick von Lotso bearbeitet.
Mhm.
Leider war es so, dass ich eben den, was heißt leider, eigentlich war das so gedacht, den Song quasi auf Deutsch zu singen, weil das ein autobiografischer Song ist.
Mhm.
Jetzt habe ich aber das Album schon Hate über alles genannt und dachte, es wäre dann ein bisschen zu viel Deutsch auf einem Album. Und das existiert immer noch, der Text existiert immer noch und ich möchte den gerne rausbringen, irgendwann vielleicht auf einer EP oder so, in einer deutschen Version. Ich hätte auch echt Bock auf ein Soloalbum, wo ich nur auf Deutsch singe, so, weil ich eigentlich die Sprache, mittlerweile habe ich da auch einen Bezug zu, weißt du, eben auch durch die vielen anderen Bands, die ich so kenne oder Künstler und Künstlerinnen, die ich so kenne, die auf Deutsch singen, kann ich mir das schon jetzt heutzutage vorstellen.
Mhm.
Früher konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen, auf Deutsch irgendwas zu sagen.
Aber ich meine, ihr seid natürlich auch eine internationale
Band. Das kommt natürlich noch dazu. Es ist schon so bei den Reaktionen zum Titelsong so gewesen, dass viele das gar nicht aussprechen konnten. So, ne?
Die
konnten Hate über alles, konnten sie gar nicht so richtig aussprechen.
Aber man kennt doch California über alles ja auch.
Man kennt California über alles. Manche kennen es aber auch nicht.
Ja.
Viele haben dann so einen Witz gemacht mit Uber, weil Uber ist ja auch so ein Ding, was so ein bisschen so ähnlich klingt wie Uber. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt.
Ich denke mal, dass das wahrscheinlich auch daherkommt.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Jedenfalls, es ist natürlich schon so ein Ding, jetzt ein Album zu haben, wo zwei deutsche Worte im Titel vorkommen. Natürlich gibt immer noch die Überlegung, mal ein Soloalbum auf Deutsch zu machen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt momentan so notwendig ist, weil wir hauen jetzt erstmal das Album raus. Ne?
deine musikalischen Leidenschaften sind ja wirklich sehr breit gefächert. Mhm. Also als ich dich eins besucht habe, da habe ich Fotos von deinen CDs mhm. unter anderem gemacht. Darunter war Trail of Dead und Tool, Nick mhm. Cave, Alec mhm. Empire, mhm. The Sword, Danzig, mhm. Circle mhm. Jerks, Ramones mhm. und so weiter. Ich weiß, dass du auch gerne Lana Del Rey hörst. Mhm. Ich weiß aber, dass du vor allen Dingen auch riesengroßer Kate Bush-Fan bist mhm. und vor ein paar Jahren sogar auf einem Kate Bush-Konzert in London warst. Mhm. Weil du extra nach London gefahren mhm. bist, um sie dir anzugucken. Mhm. Was ist dieses Kate Bush-Ding? Woher kommt da diese Kate Bush-Leidenschaft, diese große?
Das ist auch vielleicht eine ganz gute Story. 1988, boah, Alter, ich komme mir vor wie so Clapton Blaubeer von früher erzählt, aber 1988 ja. Hatten wir Besuch aus Norwegen und zwar kam Metallion, der mhm. bekannt aus Lords of Chaos, mhm. Necrobutcher mhm. und Hieronymus ja. uns besuchen. Also beziehungsweise
ah, einen Freund, eine nette Gesellschaft.
Genau, der hat nicht mich besucht, sondern ja. einen Freund von mir, ja. Robert Cornella von Assassin. Mhm. Und der damals, wir haben dann so ein paar Tage einfach abgehangen mit denen so, ne? Und die mhm. kamen dann und uns besuchen, wir sind irgendwie in irgendwelche, haben so Gartenpartys gemacht und der hat mir damals erzählt, so, ey, Kate Bush, hör das mal an. Mhm. So, ja, als Kind habe ich die mal gehört, habe ich die im Fernsehen gesehen, fand die immer ganz okay. Ich wusste aber damals, ich habe mich dann nicht mehr erinnert, wer das war. Ja. So, ne? Ich fand damals das Lied Babushka schon immer mhm. ganz gut. Und dann, so bin ich dann dazu gekommen und war ich so ultra besessen und habe mir alle Sachen von Kate Bush gekauft und mhm. sogar so Bootleg-Interview-Picture-Disc und so ein Scheiß. Ja. Eben damals auch in den Plattenläden in Amerika. Ja, ne? Ja. Und war dann so voll der Kate Bush Fanboy. Und die hat aber nie live gespielt. Die hat nie Konzerte gegeben, weil die hat irgendwann mal 1977 oder so, als ich noch viel zu klein war, um auf Konzerte zu gehen, hat die eine Tour gemacht, oder 78, keine Ahnung, wo dann irgendein Lichtmann verstorben ist, weil er irgendwie von irgendeiner Lichttraverse gefallen ist und sie war so traumatisiert, dass sie nicht mehr auf Tour gehen wollte.
Ja.
2015, 16 mhm. hat sie dann so eine Residency im Hammersmith Odeon gehabt. 5 mhm. Tage hintereinander oder 10 Tage hintereinander Kate Bush.
Ja.
Relativ kleiner Saal, so. Mhm. 3.000 bis 5.000 Leute passen da rein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, aber da habe ich dann mir eine Karte gekauft und bin dahin gefahren und das war großartig. Das ja. war ein großartiges Konzert. Hab da sogar einen Bericht drüber fürs Intro geschrieben, für die Intro online.
Ja.
Ding. Yeah. Und was Festivalplaner. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden yeah. Fall irgendwo für habe ich einen Bericht darüber auch noch geschrieben. Ja, Kate Bush live. Es war gut, das mal gesehen zu haben. Ich hätte es yeah. natürlich ganz gerne auch vielleicht noch in früheren Jahren gesehen. Aber ich habe es gesehen.
Ja. Ich habe eine abschließende Frage. Und zwar, ich hatte ja einst die Ehre, auf seiner Hochzeit aufzulegen und du und deine damalige Partnerin, ihr habt mir vorab Songwünsche zukommen mhm. lassen. Und deine waren wenige und hatten allesamt eigentlich nichts mit Metal zu tun. Aber einer war besonders abwegig. Du wolltest die Sesamstraßen-Version von vom Ringo Starr geschriebenen Beatles-Song Octopus's Garden, also im Garten eines Kraken hören. Wieso eigentlich das bitte?
Boah, das ist eine gute Frage. Das ist schon so lange her, Alter. Ja, ich glaube, das war einfach ich glaube, das hatte mit meiner damaligen Partnerin und mir zu tun. Das war wahrscheinlich so ein Inside-Gag damals. Ja. Echt, habe ich das gewünscht?
Das hast du gemeint. Ja.
Gut, du hast es ja gespielt.
Ich weiß nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe es mir tatsächlich besorgt, ja.
Ja, stimmt. Du hast es damals aufgelegt auf meiner Party. Ja. Ich weiß noch, also darf ich das jetzt sagen?
Ja, bitte.
Ich weiß noch, dass sich manche Leute beschwert haben, dass du so viele Dinge gespielt hast, die keiner kannte.
Ah.
War auch eine bunte Mischung. War eine bunte Mischung an Leuten und dann waren manche, die kannten die Sachen nicht.
Die und die Metalle hatten auf jeden Fall einen Stock im Arsch und hätten auf keinen Fall getanzt.
Ich weiß. Ja, es war ja damals noch so, wir hatten 2 Versionen unserer Hochzeit damals geplant. Entweder wir laden niemanden ein oder wir laden alle ein. Und wir haben alle eingeladen. Mhm. Und dementsprechend war auch ein gemischtes Publikum, wo jeder einen anderen Musikwunsch hatte. Ich hätte mir auf gar keinen Fall gewünscht, da DJ sein zu müssen, aber ich glaube, du hast es super gemacht.
Es war kompliziert, aber es hat Spaß gemacht.
Genau.
Ja. Mille, ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast für das Soundtrack meines Lebens.
Ja, das war super.
Pass auf dich auf und viel Erfolg mit der neuen Platte.
Ja.
Tschüss.
Danke dir.